willkommen zur Episode 62 vom German Gunners Podcast in der ersten Novemberwoche. Und das Programm ist dicht, wie immer sozusagen, auch in dieser Episode 62. Wie immer an dem Mikrofon Christian at German Gunners. Moin, Christian.
Grüß dich, hallo, mehr guten Abend. Aber
wann man es hört, ne? Jetzt ist es gerade guten Abend. Für viele Leute könnte das guten Abend dann noch eine Begrüßung sein, die nicht zeitgemäß ist.
Ja, das ist ja immer im Fluss, genau.
Genau, und ich bin Felix at Medispolis. Herzlich willkommen also zur Episode 62, die dreiteilig thematisch ablaufen wird. Wir werfen gleich einen ganz kurzen Blick zurück auf das 2-1 gegen Swansea, was uns zumindest dahin geführt hat, dass wir in der Tabelle Anschluss an die vorderen Plätze behalten. Dann haben wir einen wunderbaren und besonderen Gast in dieser Episode, und zwar Alex Feuerherd von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Mit ihm habe ich gesprochen über alle relevanten und aktuellen Thematiken, die es gerade so rund um die Schiedsrichter gibt, vom Videobeweis über den Schiedsrichterstreit zwischen Manuel Gräfe und den Funktionären beim DFB und auch über noch so ein paar andere Sachen, die rund um die Schiedsrichter immer wieder als Thema sind, Transparenz in den Entscheidungen, Rücknahme von falschen Entscheidungen etc. Das ist ein relativ langes Interview geworden und hat jetzt nicht zwingend was mit Arsenal zu tun, aber wir blicken sozusagen heute mal, Christian, fußballerisch über den Tellerrand.
Ja, sehr schön. Ich finde, ein super Gastbeitrag, einfach auch mal in diese Thematiken rund um das Geschehen um Arsenal herum, aber irgendwie doch eine Thematik, die auch die Premier League sicherlich in den nächsten Jahren extrem beschäftigen wird. Springt man auf den Zug auf, wie schnell, in welcher Form und Gestaltung, oder schaut man sich das Ganze erstmal in der Bundesliga an und versucht auch vielleicht aus den Pannen dort zu lernen. Also wirklich eine super Sache, die, denke ich, auch mal in einen Podcast gehört, der sich im Endeffekt um einen Fußballverein dreht und thematisch dann auch wirklich mal ein bisschen was abseits der Vereinsschiene. Sehr schön, ich freue mich auch drauf, gleich auch nochmal alles reinzuhören, was du dort besprochen hast, und für unsere Zuhörer sicherlich auch ein Schmankerl, das man sich nicht entgehen lassen sollte.
Und die Premier League kann sehr gut sehen, welche Fehler, beziehungsweise fehlerwürdig, und hat Alex das auch nicht als Fehler bezeichnet, aber welche Schwierigkeiten und Dinge es gibt, die man einfach nicht auf der Rechnung hatte, wenn man so eine Technologie einführt, kann die Premier League sehr gut abgucken, was man alles beachten muss in der Installation des Videobeweises, denn es dürfte ja relativ wahrscheinlich sein, dass der auch in der Premier League mittelfristig kommen wird. Das ist also sozusagen Schwerpunkt dieser Ausgabe, und wir blicken dann gegen Ende noch auf unser Spiel gegen Belgrad in der Europa League, wo wir mit einem Sieg dann auch den Gruppensieg eintüten können, und der dezente Hinweis darauf, dass am Sonntag ein ganz interessanter Premier League Spieltag ansteht mit unserer Partie bei Man City und mit Chelsea gegen Man United. Ich weiß noch nicht, was man davon halten soll. Mein Gefühl ist eher schlecht, wenn man gegen den Klassenprimus spielt und selbst momentan nicht so in der besten Form ist, aber im Endeffekt preist man von vornherein da ja auch keine 3 Punkte ein.
Genau, wahrscheinlich nicht, aber bevor wir auf das Spiel gegen Manchester City gucken, blicken wir nochmal ganz kurz zurück auf das letzte Wochenende und den 2-1-Erfolg gegen Swansea City, gegen die Gäste aus Wales, die im Emirates gastierten. Wir hatten ja gerade bei der Thematik Videobeweis und über Fehler oder Anlaufschwierigkeiten gesprochen. Das konnte man bei dem Spiel auch wieder sagen. Also dominiert und wieder im Tiefschlaf gewesen vor dem 1-0, würde ich sagen.
Ist im Endeffekt das übliche Schema, das abläuft derzeit bei uns. Wir spielen eigentlich ganz gut und kriegen wieder dusselige Gegentore, weil wir defensiv einfach noch nicht stabil genug sind. Und wobei man aber sagen muss, zumindest das, was ich gehört habe und gelesen habe, ist, dass die erste Halbzeit ja auch eher mäßig war. Was halt gut dann wieder ist, dass man eben so einen 0-1-Rückstand dann noch dreht und drei Punkte mitnimmt.
Ja, es ist, also ich hatte es in dem Spielbericht ja auch mal ganz kurz so lapidar in die Überschrift beschrieben, gleicher Verlauf, gleiches Ergebnis. Also es erinnerte schon sehr stark an das Spiel im Ligapokal unter der Woche zuvor. Extrem hoher Ballbesitz, Dominanz im Endeffekt, eigentlich nur gefühlte, Und dann erster Ballkontakt, erster Fehler, erstes Gegentor. Und es scheint momentan, wie du gerade schon sagtest, so ein leichtes Schema zu sein. Wir haben es gegen Everton auch schon gesehen, wo sich das im Endeffekt auch wiedergespielt hat. Und man einfach sich fragt, wieso ist die Mannschaft nicht spot on quasi, so wie sie es dann im Rahmen der zweiten Halbzeit ist, wo sie rauskommt, wo sie auf den Punkt dann sofort Gas geben kann, wo sie auch jetzt gegen Swansea, der Spieler eigentlich innerhalb von wenigen Minuten nach Wiederanpfiff ja auch gedreht hat. Ich glaube, dass den Ausgleich gab es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der 50. und das 2-1 in der 55. Also wirklich mit hoher Dominanz reingegangen in den zweiten 45 Minuten. Das ist eigentlich was man von Anfang an sehen möchte und was ja eigentlich der Mannschaft auch dieses ganze Spiel von sich auch aus ein bisschen leichter gestalten würde.
Bei Everton war es ja so, dass wir von Beginn an gut gespielt haben und uns auch Chancen rausgearbeitet haben und dann halt auch einen Fehler machen, der so ein bisschen, ja, vielleicht ist es momentan auch so ein bisschen Pech halt, dass wir quasi mit so der ersten Torgelegenheit des Gegners dann auch immer gleich das Gegentor fangen. Jetzt bei dem Swansea-Spiel war es ja so, dass es auch wirklich lange gedauert hat, bis wir so ein bisschen in den Flow kamen. Das war jetzt zum Beispiel bei dem Spiel gegen Everton nicht so. Ich weiß nicht, ob es diese klare Teilung zwischen ich spiele die eine Elf unter der Woche in den eher unwichtigen, in Anführungsstrichen, Pokalwettbewerben und ich spiele dann die andere Elf jede Woche nur am Wochenende. Weiß ich nicht, ob die so jetzt für die Hinrunde dauerhaft ist okay. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, denen auch mal zwei oder drei Einsätze dann hintereinander zu geben, der Elf, weil ich habe immer den Eindruck, das dauert immer noch so ein bisschen, bis die sich wieder einspielen. Die brauchen immer so 20, 25 Minuten, gerade auch, weil Lacazette, Özil und Alexis ja in der Kombination auch erst ein, zwei Mal zusammengespielt haben. Und was auch noch hinzukommt, glaube ich, ist momentan, dass wir. Da sind wir wieder bei dieser Milchmädchen-Diskussion so ein bisschen, weil das so eine Milchmädchen-Rechnung auch ist, weil ich glaube, dass wir momentan mit der Dreierkette gegen Mannschaften wie Swansea uns das Leben unnötig selbst schwer machen. Wir bräuchten eigentlich gar nicht diese Fünferkette hinten bei Offensivaktionen solcher Gegner, die im Emirates eher tief stehen, sondern uns fehlt da eher, glaube ich, ein bisschen die Präsenz im Mittelfeld, dieser eine Mann mehr, der uns da die nötige Überzahl geben wird, dass wir etwas mehr, ja, Kreativität und auch etwas mehr Möglichkeiten im Spiel nach vorne insgesamt haben, wenn wir diesen zusätzlichen Mann im Mittelfeld hätten, was aber natürlich nur passieren würde, wenn wir wieder auf eine Viererkette zurück, stellen würden. Aber wenn man so sich die Fanszene auch anguckt und auch die verschiedenen Arsenal-Blogger, dann ist das ja eine durchaus populäre Forderung mit momentan gerade gegen die vermeintlich kleineren Gegner, die auch im Emirates eher tief stehen, da wieder eben auf Viererkette zu wechseln, sodass man eben eine zusätzliche Position im Mittelfeld hat und nicht wie eben bei der Dreierkette, dass da dann eben gerade dieser Impuls aus der Zentralen ein bisschen verloren geht, weil ich mit Özil jemanden habe, der eher auch über die äußere Position kommt. Wenn Özil dann in die Mitte zieht, ist auf den Außenbahnen eben wieder keiner da. Das heißt, Bellerin und oder derjenige, der da eigentlich sein müsste, haben eben da keine Überzahl. Deswegen fällt es schwer, dass Bellerin oder Kolasinac mal eben auch den Gegner überlaufen können, bis zur Grundlinie ziehen können. Das würde alles etwas leichter werden, wenn wir wieder auf Viererkette umstellen. Und ich glaube, solche Gegner wie Swansea, das hat man dann ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, knackt man eben am besten nicht dadurch, wenn man durch die Mitte spielt, sondern das klappt eigentlich vor allen Dingen, wenn wir eben über die Außen spielen, wenn wir mal bis zur Grundlinie gehen können und dann auch eben den Ball zurücklegen können. Das fällt natürlich mit einer Viererkette deutlich einfacher als mit einer Dreierkette.
Ja, ist, wie du gesagt hast, schon eine derzeit wirklich sehr heftig diskutierte Thematik im Bereich der Fanszene. Und ich tendiere auch dazu, dass man flexibel einfach ist. Also ich glaube, es bringt nichts zu sagen, System A oder System B. Der Weg oder das Geheimnis liegt tatsächlich einfach in der Variabilität zum jeweiligen Gegner, zum jeweiligen Spielsystem des Gegners, dass man da einfach flexibel ist, um das anzupassen. Und da kann man wirklich sagen, das fehlt ein bisschen. Es ist im Endeffekt genau der gleiche Effekt, wie man vorher hatte. Man ist strikt bei einem System, das fährt man Und man hat eben nicht diese Option oder diese Variabilität des Trainerseits eben oder mannschaftstaktisch eben anzupassen. Und das ist eben ein bisschen schade. Aber gut, man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es ist ja auch schon oft jetzt prognostiziert worden, dass Wenger auf Viererkette zurückgeht. Hat er bisher auch nicht getan. Es wird sich zeigen. Also ich denke mal, in den kommenden Spielen werden wir jetzt auch keine Abkehr von der Dreierkette sehen. Wo man es gegen Belgrad sicherlich mal probieren könnte in der Variante, aber da hat man natürlich dann wieder das Problem, dass man eine komplette Rotation macht, mal wahrscheinlich auch mit wieder sehr vielen jungen Spielern drin, will man das dann wagen. Gegen City wird man es sehr wahrscheinlich nicht tun, sondern wird in dieser Konstellation fahren, weil man damit auch eigentlich erfolgreich her, möchte man besser sagen, gespielt hat. Ich vergleiche eben auch Spiele gegen Chelsea. Also von daher wird es, denke ich, erstmal in der nächsten absehbaren Zeit dabei bleiben, aber ich gebe dir recht, man sollte das nicht aus den Augen verlieren und sich da durchaus mal Gedanken drüber machen. Und man muss eben auch schauen, wo bringt es einen dann im Endeffekt hin vom System her, was so ein bisschen auch die Spieleröffnung angeht. Wenn ich natürlich eine Frontreihe habe von Özil, Lacazette und Alexis, dann ist es natürlich auch schön, wenn ich eben im Mittelfeld jemanden noch zusätzlich habe, der da diese Impulse noch mitsetzen kann. Und das ist natürlich schön, wenn man dann diesen Vorteil ausnutzen könnte. Aber derzeit ist das System so, wie es ist. Und insofern kann man zumindest sich glücklich schätzen, dass man einen Spieler wie Kolasinac hat, der so viel Eigeninitiative und Dynamik auf diese Position bringt, dass er dadurch nicht 1:1, aber in gewisser Weise schon so mit teilweise dann diesen zusätzlichen Impuls dann auch bringt und uns gibt auch mit einem System, das vielleicht gegen den entsprechenden Gegner nicht ganz optimal ist.
Ja, Kolasinac positiv hervorzuheben, eigentlich in den letzten Wochen insgesamt, sowohl auch beim Spiel gegen Everton als jetzt gegen Swansea, umso bitterer, dass es vielleicht nicht reicht für die Partie am Sonntag mit seinem Hüftproblem. Bellerin auch gut, was ich gelesen habe. Und
Außer beim Gegentor sah ein bisschen unglücklich aus.
Ja, aber gut, aber auch, letztendlich...
Auch Cech sah ein bisschen unglücklich aus. Aber,
ja, also auch da beim Gegentor hat man halt wieder gemerkt, dass die Fehler passieren halt viel früher schon, als dann letztendlich in der entscheidenden Situation da rund um den Strafraum. Das kann man auch wieder eher unterbinden.
Definitiv.
Klar, aber natürlich hat Bellerin dann das Problem, dass er dann Unterzahl ist auf der Seite und nicht richtig weiß, wo er sich eigentlich hinorientieren soll. Ähnliches galt für Mertesacker in der Mitte ja auch.
Aber immer noch besser als das Gegentor von Chelsea gestern beim 3-0 von Rom. Ja,
habe ich auch nicht gesehen. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich bin fußballlos gewesen. Das Einzige, was ich gesehen habe in den letzten Tagen, war ein wenig von Tottenham gegen Man United. Nee, Man United Tottenham am Samstag.
Ach, ja, gut, das war ja jetzt gut. Ja, nee, es war beim Chelsea-Spiel gestern so eine Variante, wo drei oder vier Chelsea-Abwehrspieler gegen einen...
Das habe ich auf Twitter gesehen, ja.
Bewegen sich alle wirklich um ihn herum und lassen komplett alles blank auf der anderen Seite. Das war natürlich ein Wahnsinnsabwehrverhalten von Chelsea gestern, aber die standen ja sowieso neben sich.
Ja, aber sind immer noch gut in der Tabelle, zumindest jetzt, ich glaube, die brauchen ja noch einen Sieg und spielen noch auf alle Fälle spielen noch gegen diese ganz schwache Mannschaft da in der Gruppe und Atletico muss beide Spiele gewinnen, um noch Zweiter zu werden, also naja.
Ja, apropos Tabelle, um das quasi mit Swansea und den Rückblick darauf abzuschließen, wir stehen wieder besser da, also du hast es gerade schon eingangs gesagt, Anschluss an die oberen Tabellenregionen.
Da haben wir aber auch keine Punkte gut gemacht. Ne?
Nein, ja, auf Tottenham, ne? haben wir Punkte gut gemacht. Das heißt, wir stehen im Endeffekt jetzt punktgleich mit Chelsea bei 19 Punkten und die Spurs auf Platz 3 haben 20 Punkte. Gut, United mit 23 und City sowieso mit 28 ein bisschen natürlich entrückt. Aber es geht ja primär, denke ich mal, um die Champions League-Plätze, die wir wirklich avisieren in dieser Saison. Und da haben wir zumindest ein bisschen Boden gut machen können. Muss man natürlich jetzt auch schauen, dass man es unbedingt zwingt, weil City nicht wieder komplett vom Bord wirft. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen, denke ich, vor Abschluss dieser Episode. Und ich würde vorschlagen, wie angekündigt, hören wir jetzt einfach mal in das wirklich sehr interessante Interview an, was du mit den Kollegen von Colinas Erben geführt hast. Und ja, schaut einfach mal, was ihr da vielleicht auch für die Diskussion rund um den Videobeweis und Schiedsrichterschelte so mitnehmen könnt.
Das deutsche Schiedsrichterwesen ist ein wenig in Aufruhr in diesen Tagen und das betrifft indirekt uns Fußballfans natürlich auch. Und diese Branche ist gar nicht so einfach zu durchschauen und zu verstehen, aber jemand, der uns dabei helfen kann, ist zu Gast in dieser Episode 62 vom German Gunners Podcast. Ich freue mich sehr, Alex Feuerherd vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben zu begrüßen. Moin, Alex.
Moin, Felix. Grüße dich.
Ja, Alex, für euch von Colinas Erben ist das ja so ein bisschen Fluch und Segen derzeit. Ne? Einerseits gibt es sehr viel zu diskutieren über die Schiedsrichter, du bist ein gefragter Gast. Andererseits kann dir das ja als Schiedsrichter und auch Schiedsrichterbeobachter nicht so wirklich gefallen, oder?
Beides ist richtig natürlich. Auf der einen Seite ist die Befürchtung, die wir auch geäußert haben, nämlich, dass man uns dann gar nicht mehr braucht, weil durch den Videobeweis sämtliche Diskussionen entfallen. Das ist also ganz offensichtlich dann doch nicht richtig gewesen, wie man spürt, wobei ich auch sagen muss, ich habe schon auch mit Eingewöhnungsschwierigkeiten gerechnet, insbesondere was die Frage betrifft, was ist ein klarer Fehler, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch ganz kurz. Und ja, damit zum zweiten Teil deiner Frage, in der Tat ist es natürlich so, es wird sehr viel darüber diskutiert, es gibt sicherlich Ungereimtheiten, Widersprüchlichkeiten, uneinheitliche Regelauslegung möglicherweise auch in der Anwendung dieses Videobeweises oder des Einsatzes des Videoassistenten. Und es ist auf jeden Fall ein holpriger Start. Ich glaube, das kann man sagen, ohne allzu kritisch zu wirken. Aber Kritik ist ja auch immer gut, sonst entwickelt sich ja nichts.
Kritik ist immer notwendig. Dann lass uns später doch noch über den Videobeweis ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich würde aber mit dem etwas größeren Thema anfangen, nämlich mit dem Streit, der jetzt seit ein, zwei Wochen unter den Schiedsrichtern und auch Funktionären herrscht. Du hast selbst in einer deiner Spieltagskolumnen, die du ja für ntv.de schreibst, gesagt, dass dieser Konflikt, ausgelöst durch das Interview von Manuel Gräfe, für Außenstehende nur sehr, sehr schwierig zu verstehen sei. Versuch uns doch mal zu helfen. Worum geht es da eigentlich im Kern? Oder warum hat das so eine große Diskussion jetzt nach sich gezogen, dieses Interview?
Man muss dazu sagen, dass dieser Konflikt, um den es da gerade geht, nicht ganz neu ist. Es hat schon vor einer ganzen Weile, Anfang 2016, Berichte gegeben über anonyme Umfragen im Trainingslager der Bundesliga-Schiedsrichter damals auf Mallorca. Und da hieß es, es habe sich eine große Zahl der Schiedsrichter kritisch bis ablehnend geäußert über die damaligen Schiedsrichterchefs Herbert Fandl und Helmut Krug. Da ging es um solche Sachen wie autoritärer Führungsstil, Demontage beziehungsweise Demütigung von Schiedsrichtern vor versammelter Mannschaft bei Schulungen beispielsweise von DFB-Schiedsrichtern, Beobachtungsgeschichten, die intransparent gewesen sind, also die offizielle Beobachtungsnoten des DFB seien intransparent, würden von Krug und Fandl geändert, sie hätten angeblich ihre Lieblinge. Diese Dinge sind damals auch schon auf der Tagesordnung gewesen. Es hat damals, wie gesagt, viel Kritik gegeben. Die aktiven Sprecher Felix Brüch und damals auch noch Florian Mayer haben im Trainingslager wohl Krug und Fandl damit konfrontiert. Da hat man das erstmal wieder vergessen, muss man sagen. Und jetzt kam es dann wieder aufs Tapet durch dieses Interview vor dem ersten Spieltag oder am ersten Spieltag dieser Saison mit Manuel Gräfe, der das im Grunde genommen nochmal erneuert hat, der gesagt hat, Krug und Fandl sind zwar nicht mehr die Chefs, die sind inzwischen ersetzt worden. Lutz-Michael Fröhlich ist der Chef dieser DFB-Schiedsrichter-Elite-Kommission. Aber er sagt auch, die beiden haben weiterhin Amt und Einfluss. Herbert Fandl ist Vorsitzender der Schiedsrichter-Gesamtkommission und Helmut Krug ist beim DFB Leiter des Projekts Videobeweis. Das heißt, der hat sozusagen auch so ein bisschen die Definitionsmacht über diese ganze Videobeweisgeschichte. Sagt, okay, die haben jetzt nicht mehr so den Einfluss auf das ganze Beobachtungssystem wie früher, aber sie sind weiterhin da und das kann nicht sein. Da gibt es weiterhin argen Klärungsbedarf, da wird weiterhin im Hintergrund auch werden Kulissen geschoben sozusagen. Und das hat er zum Anlass genommen zu sagen, okay, ich erneuere diese Kritik jetzt nochmal, hat das eben auch sehr, sehr offen getan, muss man sagen. So offen, wie das eben normalerweise nicht passiert. Und wenn man als Außenstehender drauf guckt, insbesondere natürlich, denke ich, als Nichtschiedsrichter, fragt man sich, was soll das Ganze eigentlich? Also natürlich geht es da um solche Machtgeschichten, natürlich geht es auch, das ist überhaupt kein Geheimnis, um Geld. Die DFB-Schiedsrichter verdienen ja inzwischen auch ein bisschen was. Nicht so viel wie die Spieler, aber natürlich deutlich mehr, als das früher der Fall gewesen ist und auch mehr als der Durchschnittsverdiener so bekommt und übrig behält im Monat. Aber das ist nur so das eine. Das andere ist sicherlich, sind auch solche schiedsrichterinternen Strukturen, die da eine Rolle spielen. Es dringt ja selten so richtig was nach außen. Es ist insgesamt ja nicht besonders transparent. Manuel Gräfe hat auch gesagt, jetzt bringen wir sozusagen mal unsere beiden Punkte hier zusammen, hat auch gesagt, man merkt ja gerade am Thema Videobeweis, dass da immer noch vieles im Argen liegt. Das wird ja auch nicht transparent gehandhabt. Das stimmt natürlich auch, denn es kommen ja relativ wenige Erklärungen von DFB-Seite zu diesem Thema Videoassistent. Die Öffentlichkeit, auch die Spieler, die Fans werden weitgehend alleine gelassen, zumindest DFB-seitig, und müssen sich dann ihren Reim darauf machen, was da gerade passiert. Und nachdem sich Manuel Gräfe geäußert hatte, kommt jetzt so der ein oder andere noch dazu, muss man sagen, und zwar auch nicht von geringer Prominenz. Zum einen hat es kürzlich in Frankfurt ein, man kann sagen, Krisentreffen gegeben zwischen Manuel Gräfe und Herbert Wandl und Helmut Krug und einigen DFB-Funktionären. Ein Teil davon ist für Schiedsrichterwesen zuständig. Und wer sich auch dazu gesellt hat, war die deutsche Nummer 1 unter den Schiedsrichtern, Felix Brüch. Und das ist natürlich was Besonderes. Der ist zum einen immer noch aktiven Sprecher, zum anderen soll er aber auch Manuel Gräfes Kritik gestützt haben. Das hat man aus verschiedenen Quellen und in verschiedenen Medien mitbekommen, gehört, gelesen. Dann hat sich noch der frühere Schiedsrichterassistent Carsten Kaddach, Rekordhalter bei den Schiri-Assistenten, heute Schiedsrichterbeobachter oder man muss sagen ehemaliger Beobachter, auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich bin auch angerufen worden, mir wurde auch gesagt, du musst eine Note unbedingt nach unten korrigieren. Da häufen sich gerade so ein bisschen die ganzen Stellungnahmen, da häuften sich so ein bisschen die Berichte von Schiedsrichtern und früheren Schiedsrichtern, die sagen, da liegt was im Argen, da muss was geändert werden, Gräfe hat recht. Man muss ja auch sagen, wenn zwei der renommiertesten Schiedsrichter mit Gräfe und Brüch da in die Bütt steigen und wirklich auch Kritik äußern, der eine ganz öffentlich und der andere zumindest so prägnant intern, dass es an die Öffentlichkeit dringt, dann wird man schon davon ausgehen müssen, da liegt ja dann augenscheinlich doch eine ganze Menge im Argen, muss man sagen. Eine ganze Menge im Argen, worüber gesprochen werden muss. Und deshalb hat der Deutsche Fußballbund, nachdem es auf diesem Krisentreffen zu keinerlei Vermittlung, zu keinerlei Einigung gekommen ist, gesagt, wir schalten jetzt unsere hauseigene Ethikkommission ein, die unter dem Vorsitz des früheren Bundesaußenministers Klaus Kinkel steht. Und die sollen jetzt mal auch mit den Schiedsrichtern reden. Die sollen mal gründlich eruieren, wo liegt da eigentlich der Hund begraben, wo liegt der Hase im Pfeffer. Mir fällt bestimmt auch noch ein drittes Tier ein, wenn ich noch ein bisschen nachdenke. Und die sollen jetzt mal klären, was ist da eigentlich los und wie kann man das Ganze regeln? Geht das überhaupt noch zusammen oder muss es möglicherweise personelle Konsequenzen geben? Also das jetzt mal so in, ich hätte fast gesagt aller Kürze, aber ich rede ja jetzt auch schon ein paar Minuten.
In Kurzform.
Also es ist nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach, es ist offensichtlich doch sehr komplex. Und diese Ethikkommission, die du gerade angesprochen hast, da habe ich heute noch gelesen, dass es wohl in den nächsten Tagen auch erste Gespräche geben soll. Ja, ich glaube, durch deine Ausführungen ist schon deutlich geworden, dass das komplex ist und dass es auch, dass da viel miteinander zusammenhängt und auch viele Details unterschiedlich ausgelegt werden können. Lass uns doch nochmal in ein paar Details gehen. Was mich interessieren würde, wäre zum Beispiel, warum kommt Manuel Gräfe mit diesen Vorwürfen jetzt zu Beginn der Spielzeit wieder nochmal an die Öffentlichkeit, auch durch so ein sehr öffentlichkeitswirksames Interview, wenn du ja gesagt hast, dass dieser Streit oder Konflikt, wie immer man das benennen möchte, schon länger immer so vor sich hinschwebt. Warum ausgerechnet dann nochmal vor Start der Saison? Gibt es da einen besonderen Grund, den du siehst, oder passte das öffentliche Klima gerade?
Da bin ich ehrlich gesagt auch darauf zurückgeworfen, zu mutmaßen. In dieser Rolle als Mutmaßer fühle ich mich nicht besonders wohl.
Ist auch immer nicht gut eigentlich.
Das ist eigentlich auch immer nicht gut. Vielleicht kann man sich an so ein paar Dinge halten, also ein paar Eindrücke halten, auch Eindrücke, die ich da selbst gewonnen habe. Zunächst mal sagt Manuel Gräfe, und da muss ich schon relativ deutlich sagen, dass ich glaube, dass dieser Mann glaubwürdig ist. Manuel Gräfe sagt, er hat lange Zeit versucht, die Dinge intern anzusprechen und ist eigentlich erst an die Öffentlichkeit gegangen, als er den Eindruck hatte, ich erreiche mit diesem internen Vorpreschen nichts. Ich glaube deswegen auch, dass er glaubwürdig ist, weil der Mann 44 Jahre alt ist. Er hat auf sportlichem Gebiet eigentlich alles erreicht, was er erreichen konnte, realistisch gesehen. Also du kannst jetzt sagen, gut, er hat kein WM-Finale gepfiffen, kein Champions-League-Finale, ist alles richtig, aber Manuel Gräfe ist auch ein realistischer Schiedsrichter und sagt auch selbst, das sind einfach Dinge so, die kann man sich wünschen, aber die kann man sich nicht vornehmen. Und mit 44 Jahren ist vollkommen klar, da hat er keine andere sportliche Perspektive mehr, als eben noch diese 3 Jahre Bundesliga zu pfeifen. Felix Brüch ist 42 Jahre alt, hat bei der Weltmeisterschaft gepfiffen, hat ein Champions-League-Finale gepfiffen. Beide Schiedsrichter bekommen seit Jahren herausragende, schwierige Spiele in der Bundesliga. Da muss man wirklich sagen, da ist ja jetzt irgendwie nichts, wo sie irgendwelche Konkurrenten ausstechen müssten. Und in dem Alter haben sie keine sportlichen Ziele mehr, die sie nicht schon ohnehin erreicht haben. Das sind einfach Gründe, die man einfach benennen muss, um deutlich zu machen, diese Leute handeln nicht aus irgendwelchen niederen persönlichen Motiven, aus irgendeinem Rache- oder Abrechnungsbedürfnis. Das ist natürlich theoretisch denkbar, aber da würde ich wirklich sagen, das ist mein Eindruck, das schließe ich einfach aus. Ich glaube, dass sie wirklich ehrliche Absichten haben, dass sie wirklich sagen, aus unserer Sicht liegt da schwer was wirklich im Argen. Da müssen wir drüber sprechen. Gräfe sagt auch, im Berliner Schiedsrichterwesen lag auch vieles im Argen, haben viele aufgehört. Ich habe mit dazu beigetragen, dass es eine Strukturreform gab durch Vertrauensleute, die bei den Sitzungen dabei waren und so weiter. Wo ich dann denke, das könnte vielleicht auch eine Option sein für den Deutschen Fußballbund. Vielleicht denkt Manuel Gräfe das auch. Also das muss man vielleicht als Hintergrundwissen haben. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt sind wir natürlich wieder bei der Mutmaßung, dass Gräfe den Zeitpunkt gekommen gesehen hat, um nochmal zu sagen, okay, ich habe es intern nochmal versucht und verdammt nochmal, jetzt ist Helmut Krug zum DFB zurückgekehrt von der DFL und bekleidet dort die Funktion eben als Projektleiter Videobeweis. Ist also in einer durchaus führenden, durchaus leitenden, wichtigen, bedeutsamen Funktion, in der er natürlich auch Vorgaben machen kann, jetzt gerade was das Thema Video was betrifft. Und ich glaube, dass Manuel Gräfe das nicht gepasst hat und dass er auch gesagt hat, gut, ich habe versucht intern dazu was zu sagen, das hat nicht geklappt, jetzt versuche ich es nochmal über die Öffentlichkeit, um da eben den Druck zu erhöhen. Das würde zumindest einen gewissen Sinn ergeben, wenn man sich überlegt, wie eben solche Strategien aussehen könnten. Mir fällt ehrlich gesagt auch kein anderer Grund ein. Ich glaube schon, dass es so eine gewisse Frustration gibt von Seiten von Manuel Gräfe, denn er hat auch in den Interviews, auch in den Gesprächen, dann auch jetzt in den Berichten, die es danach gab, schon deutlich gemacht, ich habe es ja vorher versucht, es hat einfach keinen Sinn gehabt, jetzt müssen wir eben doch mal drüber sprechen. Und das wird ja offensichtlich von Seiten des DFB auch sehr ernst genommen, sonst gäbe es ja diese Krisengipfel beispielsweise nicht. Aber das ist eigentlich so der einzige Grund, wo man denken könnte, okay, jetzt beginnt die Saison, jetzt stehen die Schiedsrichter auch nochmal im Fokus, vielleicht auch ganz besonders durch den Videobeweis. Und jetzt ist ein geeigneter Zeitpunkt, das nochmal auf die Tagesordnung zu setzen, nachdem es intern nicht gefruchtet hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist schon auch ein heikler Moment, selbst wenn man davon ausgeht, dass er eben nicht nur ein ehrbares, sondern auch ein richtiges von mir aus Anliegen hat. Denn gerade mit der Neuerung Videobeweis, der nicht so einfach umzusetzen ist, müssen die Schiedsrichter erstmal klarkommen. Und wenn dann noch so eine Intervention aus ihrer Mitte in die Öffentlichkeit stattfindet, macht das die Sache nicht unbedingt leichter. Und vermutlich ist es auch nicht so, dass jetzt sämtliche Bundesliga-Schiedsrichter hinter ihm stehen. Da wird viel darüber gemutmaßt, wie viele sind es denn, wie viele stehen denn hinter ihm, wie viele sehen das anders. Dazu kann ich wirklich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Ich kenne auch nur diese Zahlen eben von Anfang 2016, wie gesagt, da bei dem Trainingslager auf Mallorca, wo es eben hieß, da sind viele kritisch gegenüber Krug und Fandl eingestellt. Da redete man so von 50% bis 2/3. Ich habe sogar die Zahl 3/4 mal gelesen. Also es sind offensichtlich schon einige, werden aber gewiss nicht alle sein. Aber man kann sicherlich kritisch diskutieren über diesen Zeitpunkt. Das ist zum Saisonbeginn, wenn es ohnehin schon eine große Baustelle gibt mit dem Videobeweis, sicherlich auch fragwürdig oder diskutabel, dass man sowas dann macht.
Wenn du das jetzt so skizziert hast, dass sowohl Manuel Gräfe als auch Felix Brüch aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund auch ihrer derzeitigen Karrieresituation, / Alter, zwei prominente Vertreter sind der Schiedsrichter, die das auch öffentlichkeitswirksam rüberbringen können und Brüch sich dann entsprechend auch den Äußerungen von Gräfe anschließt. Ist das auch ein Grund, warum es da nicht mehr prominente Unterstützer gibt? Weil es viele Schiedsrichter gibt, die vielleicht auch noch nicht in diesem Karriereschritt sind und dann in irgendeiner Form, ich würde jetzt nicht sagen Angst haben, aber zumindest eher zurückhaltend agieren, auch öffentlich, weil Sie vielleicht befürchten, es gibt sowas wie negative Sanktionen, Konsequenzen, oder ist das etwas, was intern dann noch eher diskutiert wird? Oder weil ich meine, okay, gut, wenn Manuel Gräfe und Felix Brüch sich dazu äußern, dann erwartet man doch eigentlich zumindest so ein bisschen, dass es sowas wie so eine, ich will jetzt nicht sagen Solidarisierung gibt, aber so eine Unterstützung vielleicht, weil die stehen ja doch, auch wenn sie zwei sehr prominente und auch exponierte Vertreter sind, ja so ein bisschen alleine eigentlich da in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich zumindest.
Auf der einen Seite stehen sie ein bisschen alleine da, das ist richtig. Es hat sich eigentlich überhaupt niemand nochmal mit Namen geäußert. Vor ein paar Tagen gab es bei Sport in Zeit im WDR nochmal eine Sendung, Da hat die Redaktion des Westdeutschen Rundfunks noch einen weiteren Bundesliga-Schiedsrichter aufgetan, der Gräfe zugestimmt hat, der dort aber anonym aufgetreten ist. Also dazu, da wissen wir jetzt auch nicht mehr, als dass es offensichtlich noch dann einen Dritten gibt. Dazu muss man auch sagen, Felix Brüch hat sich auch nicht öffentlich dazu geäußert. Er war bei diesem besagten Krisentreffen in Frankfurt dabei. Man geht davon aus, dass er Gräfe unterstützt hat, beziehungsweise ist entsprechend kolportiert worden. Ich sage auch glaubwürdig kolportiert worden, dass das so ist. Und nach allem, was man weiß, kommt eigentlich auch keine andere Erklärung in Betracht, zumal ja das Ergebnis, das hinterher dann stand mit der Ethikkommission, auch darauf schließen lässt, dass da keine große Vermittlung eben mehr möglich ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, als es diese Kritik Anfang 2016 gab an Fandl und Krug, hat es einige Schiedsrichter gegeben, die sich pro Fandl geäußert haben in der Öffentlichkeit, die gesagt haben, nein, er ist ein guter Chef und die Kritik geht zu weit, so würden wir das jetzt irgendwie nicht äußern wollen. Jetzt hat niemand die beiden verteidigt. Also man kann schon zumindest auch sagen, okay, es ist niemand sozusagen öffentlich jetzt für Gräfe in die Bütt gestiegen, zumindest nicht mit seinem vollen Namen. Auf der anderen Seite gibt es auch gar keine Schiedsrichter, die sagen, wir stellen uns öffentlich und vorbehaltlos hinter Helmut Krug und Herbert Fandl. Also das ist so eine Geschichte, die dazukommt, die so ein bisschen seltsam anmutet. Warum äußern sich eigentlich nicht mehr Leute dazu? Liegt das daran, dass es Schiedsrichter gibt, die sagen, das ist jetzt nicht so unsere Art und Weise, damit umzugehen? Vielleicht teilen wir grundsätzlich ja auch die Kritik, aber wir möchten das gerne intern halten und nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ja, mag sein, dass Manuel Gräfer das versucht hat, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir diesen Weg beschreiten wollen. Gibt es vielleicht Schiedsrichter, die sagen, wir möchten auch gar nichts sagen, weil wir Furcht haben, weil wir die Sorge haben vor negativen Konsequenzen, eben beispielsweise in Bezug auf eine Nichtberücksichtigung bei der Spieleinteilung, bei der Spielzumessung beispielsweise, weil wir Angst haben, vielleicht schlechtere Beurteilungen zu bekommen, obwohl man dazu sagen muss, dass die Beurteilung nach Noten durch die Schiedsrichterbeobachter in der Bundesliga ist abgeschafft worden. Es würde jetzt zu weit führen, das detailliert zu erklären, deshalb nur ganz kurz. Es gibt ein inzwischen etwas deutlich komplexeres Beobachtungs- und Coaching-System nach ganz vielen verschiedenen Kategorien und nicht mehr diese eine Zahl, die dann auf dem Beobachtungszeugnis rechts oben steht. Das ist natürlich auch eine Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre. Aber natürlich mag es auch Schiedsrichter geben, die sagen, wir fürchten vielleicht Konsequenzen, negative Konsequenzen. Es mag aber auch Schiedsrichter geben, die sagen, wir sind ganz grundsätzlich anderer Meinung. Wir kommen eigentlich gut klar mit Herbert Fandl und Helmut Krug. Wir sind vielleicht auch unter ihnen aufgestiegen und haben jetzt gar nicht so das Problem damit. Auch das mag es geben. Insofern könnte man durchaus davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine gewisse Uneinigkeit unter den Bundesliga-Schiedsrichtern gibt, aber da an vorderster Front niemand unbedingt mitstreiten will, aber gewissen oder diversen Medienberichten zufolge, auch in durchaus seriösen Medien wie beispielsweise der Zeit, ist schon das ein oder andere kolportiert worden, von dem ich sagen würde, das halte ich jetzt nicht für vollkommen abwegig und für vollkommen unseriös, was da behauptet wird, und demzufolge rumort es da schon ziemlich. Ich glaube, das kann man, glaube ich, auch tatsächlich voraussetzen, sonst würde sich diese Ethikkommission da nicht einschalten. Dieses Treffen in Frankfurt, dieses Krisentreffen soll 4 Stunden gedauert haben, und wenn da keine Einigung, keine Vermittlung möglich gewesen ist, sondern eine Ethikkommission ran muss, dann zeigt das, glaube ich, auch eben, zumal wenn dann zwei Schiedsrichter wie Brüch und Gräfe da entsprechend sich positionieren und auch vorpreschen, dann zeigt das, glaube ich, dass die Kluft schon sehr, sehr tief ist und wirklich auch ein echtes und gravierendes und langanhaltendes Problem besteht, ganz einfach. Das steht für mich fest.
Du hast gerade dieses Beobachtungssystem nochmal angesprochen, was ja auch so eine zentrale Rolle einnimmt. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Schiedsrichter in ihren Leistungen beobachtet werden und auch bewertet werden und diese Bewertungen einfließen direkt in die Ansetzung, also auch in die Verteilung der Prominenten und Topspiele. Wie läuft das?
Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Beobachtungswesen, so heißt es offiziell, wie es der Fall war bis zum Ende der vergangenen Saison und wie es jetzt ist. Also bis zum Ende der vergangenen Saison gab es noch richtig klassisch Noten dafür. Noten heißt jetzt nicht wie in der Schule von 1 bis 6, sondern das sind Punktzahlen gewesen. Und einfach nur mal so eine Idee dazu geben, das geht theoretisch von 0 bis 10, wobei sowohl der ganz untere als auch der ganz obere Bereich nie erreicht werden. Also die Notenskala bewegte sich, die Punkteskala bewegte sich da so in der Regel zwischen ungefähr 7,5, 7,7, steht schon für eine ziemlich schwache Schiedsrichterleistung, bis hoch zu etwa 8,8, 8,9, die auch sehr, sehr selten erreicht werden, für eine wirklich herausragende, für eine exzellente Schiedsrichterleistung. Und ganz zufrieden eine gute Schiedsrichterleistung liegt, ist ganz zufrieden, ist mal eine gute Schiedsrichterleistung, liegt vor so im Bereich 8,4 Punkte. Wer über 8,4 Punkte hat, hat schon eine sehr gute Leistung geboten. Wer unter 8,4 hat, hat eine, ja, noch gute, befriedigende Leistung gezeigt. Und wer unter 8,0 Punkte hat, also wenn eine 7 vorne stand, dann sagte man eigentlich so, das ist eine unbefriedigende und eigentlich schlechte Schiedsrichterleistung. Auch wenn das vielleicht offiziell nochmal was ganz anderes aussagt, nämlich befriedigend, aber es zählt ja letztlich so der Schnitt und nicht das, was so eine Note offiziell bedeuten soll. Und das ist vielleicht nicht alleine ausschlaggebend gewesen, aber sehr maßgeblich ausschlaggebend gewesen für die Frage, was kann ein Schiedsrichter erreichen, welche Spiele bekommt er beispielsweise, steigt er möglicherweise auf, wenn er noch nicht da ist, auf die FIFA-Liste beispielsweise. Es ist natürlich so eine Leistungskontrolle, klar. Und in den Amateurspielklassen entscheiden diese Beobachtungspunktzahlen zum Beispiel auch sehr wesentlich über Auf- und Abstieg. Jetzt gibt es diesen geregelten Auf- und Abstieg in der Bundesliga schon lange nicht mehr. Es ist also nicht so, dass man sagt, die beiden Schlechtesten steigen ab und der Beste, der ganz oben steht und noch nicht auf der FIFA-Liste ist, der kommt da drauf. So läuft das da inzwischen nicht mehr. Auch deshalb hat man das ganze Beobachtungssystem jetzt ein bisschen geändert. Aber in den Nicht-DFB-Spielklassen, in Amateurspielklassen gibt es bis heute dieses Punktsystem, das eben sehr wesentlich ist, um für die Frage, welche Schiedsrichter steigen in die nächste höhere Klasse auf und welche Schiedsrichter steigen in die nächst tiefere Spielklasse ab. Da wird auch eine Tabelle gebildet am Ende der Saison und da wird eben geguckt, wie stehen die Schiedsrichter und daraus werden dann Konsequenzen gezogen. Das ist in der Bundesliga jetzt nicht mehr so. Da gibt es, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr dieses Punktesystem, sondern das ist jetzt ein komplexeres Coaching- und Beobachtungssystem nach insgesamt, glaube ich, knapp 80 Kategorien, wo eher so ein Leistungsprofil erstellt wird, wo so eine Entwicklung festgestellt wird von Schiedsrichterleistungen. Das ist, wie gesagt, deutlich komplexer und mir auch nicht so vertraut, ehrlich gesagt, wie dieses Beobachtungswesen, das ich sehr gut kenne, weil ich auch selber daran mitwirke. Nicht in der Bundesliga natürlich, aber halt im Amateurbereich vergebe ich als offizieller Schiedsrichterbeobachter auch diese Punktzahlen und weiß dementsprechend damit umzugehen. Und da soll es eben, das ist ein großer Teil der Kritik, da soll es eben dazu gekommen sein, muss es immer im Konjunktiv formulieren, soll es dazu gekommen sein, dass Schiedsrichterbeobachter zum einen angewiesen worden sind, von Krug und Fandl Noten zu korrigieren, insbesondere nach unten zu korrigieren. Und auf der anderen Seite hat es nachweislich Fälle gegeben, wo die beiden auch selbst rausgefahren sind und wo Noten vergeben worden sind für Schiedsrichterleistungen, wo man als Betrachter sagen muss, das ist doch zweifelhaft, ob da die Note wirklich so gerechtfertigt ist, wie sie letzten Endes vergeben worden ist. Also manchmal sickert halt was durch, das soll normalerweise nicht passieren, manchmal sickert was durch und wenn man dann weiß, da hat ein Schiedsrichter eigentlich eine klare Notbremse nicht geahndet, ist eine klare rote Karte nicht gegeben, sondern nur einen Elfmeter, dann weiß man, es gibt eigentlich einen dicken Abzug, der bekommt aber trotzdem eine herausragend gute Note, dann fragt man sich, wie kann das sein und weiß dann, okay, das ist schon schwierig und der Schiedsrichter, der sie bekommen hat, in diesem einen Fall, der bekannt geworden ist, also in einem der Fälle, die bekannt geworden sind, das war dann Felix Zweier. Der Beobachter war Helmut Krug. Helmut Krug ist auch der Coach gewesen von Felix Zweier. Jetzt ist das zumindest nicht mehr als Fester so. Und dann sagt man so, ja, Felix Zweier, das hat Gräfe ja auch gesagt, ist auch so ein bisschen ein Liebling, insbesondere von Helmut Krug. Und daran kann man aber doch Zweifel haben, weil er doch in diese Heutzer-Affäre, die Bestechungsaffäre um den Schiedsrichter Robert Heutzer von 2004 involviert gewesen ist. Und du siehst schon, was da für so ein Geflecht existiert, auch an Begünstigungen und Benachteiligungen beziehungsweise angeblichen, vermeintlichen, behaupteten Begünstigungen und Benachteiligungen von Schiedsrichtern. Da ist von Lieblingen die Rede eben von Manipulation, von Beobachtungsnoten und so weiter. Und das sorgt eben gerade für das böse Blut, weil man eben sagt, da geht es eben dann nicht mehr nur nach Leistung, sondern da geht es dann vor allem nach Gusto. Und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das waren eben jetzt auch wörtlich die Worte von Manuel Gräfe eben vom August dieses Jahres zu Beginn der Saison in dem Interview im Tagesspiegel.
Wie wird es dann weitergehen in diesem Fall? Also was wäre jetzt aus deiner Sicht irgendwie eine konstruktive Vereinbarung, eine Lösung, um dieses Geflecht so ein bisschen zu entzerren? Glaubst du dran, dass sich da irgendwas verändern wird? Oder ist das jetzt die Rolle, die der DFB gerade so vorgibt, als der interne, aber halbwegs transparente Löser dieses Problems, ist das übertrieben oder ist man wirklich daran interessiert, da jetzt auch Strukturen zu verändern und dafür zu sorgen, dass dieses Geflecht sich so ein bisschen entzerrt wieder?
Auch das ist von außen zum einen nicht ganz einfach zu beurteilen, zum anderen gibt es auch da widersprüchliche Äußerungen, aber ich kann einfach mal vielleicht Manuel Gräfe selbst zumindest dem Sinn nach zitieren. Er hat gesagt, es ist seit Lutz Michael Fröhlich das Amt angetreten hat, und das war zu Beginn der Saison 16-17, sagt er, ist es deutlich besser geworden, ist es transparenter geworden, werden Schiedsrichter jetzt, die es verdient haben, auch deutlich eher gefördert. Es sind ja auch Namen gefallen, die habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Gräfe hat gesagt, solche Schiedsrichter wie Marco Fritz und Bibiana Steinhaus sind zu Unrecht unter Krug und Fandl nicht gefördert worden. Jetzt werden sie gefördert und man sieht, was für herausragend gute Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sie sind. Also er sagt, seit Lutz Michael Fröhlich das Amt angetreten hat, ist alles deutlich besser geworden. Es gibt auch Informationen, wonach inzwischen DFB-Funktionäre bei den Schiedsrichterlehrgängen sitzen und dass seitdem es auch nicht mehr zu dieser Form von Demütigungen, die es vorher gegeben haben soll, gekommen ist. Also Demütigung, vielleicht auch nur ganz kurz zwei Sätze dazu. Es wird immer, bei solchen Lehrgängen werden immer Videoszenen, also Spielszenen gezeigt, mit denen die Schiedsrichter einfach vorbereitet werden sollen auf die Saison oder wo einfach geguckt wird, hier, wie ist da zu entscheiden, wie hat der Kollege entschieden, warum das, war das richtig, warum war das möglicherweise falsch, was muss man da anders machen, und es hieß halt, dass von bestimmten Schiedsrichtern, namentlich genannt wurden Winkmann und Hartmann, dass da ganz besonders viele Szenen bei diesen Videoschulungen gezeigt worden sind, Szenen, in denen diese Schiedsrichter nicht gut ausgesehen haben. Das hat schon Baba Grafati, also der Schiedsrichter, der im November 2011 einen Suizidversuch unternommen hat, wie er selbst sagt, weil auch die Demütigung, die Erniedrigung durch Krug und Fandl immer stärker geworden sind. Baba Grafati hat auch schon gesagt, man hat mich gedemütigt, man hat mich erniedrigt vor versammelter Mannschaft. Ich kenne das und offensichtlich ist es heute immer noch so. Krug stellt sich hin, zeigt Videoszenen und wählt bestimmte Schiedsrichter aus, von denen er dann extra viele Szenen zeigt. So, das soll aber jetzt so nicht mehr vorkommen, weil auch DFB-Funktionäre da sind. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was kann man denn da machen? Tue mich wirklich schwer, da jetzt große Strukturreformen vorzuschlagen oder jetzt so zu tun, als wäre ich jetzt derjenige, der genau wüsste, wie das intern alles läuft und wie das zu beheben wäre. Mir schien diese Geschichte, die Manuel Gräfe berichtet hat aus dem Berliner Schiedsrichterwesen mit Vertrauensleuten, also dazu muss man sagen, er hat im Tagesspiegel, beziehungsweise er hat in der persönlichen Erklärung nach dem Krisentreffen von Frankfurt, eine sehr scharfe persönliche Erklärung, da hat er darauf hingewiesen, was im Berliner Schiedsrichterwesen sich geändert hat, seit er dort mitführend tätig ist. Und ich habe dann mal der Sache hinterher recherchiert und habe herausgefunden, dass die da unter anderem Vertrauensleute wählen, die Schiedsrichter, die dann auch an den entsprechenden Sitzungen der einzelnen Gremien teilnehmen, da mitprotokollieren. Das sind neutrale Vertrauensleute und die sollen dann das Ganze offenlegen und entsprechend für Transparenz sorgen. Und da sagt Manuel Gräfe oder schreibt Manuel Gräfe in seiner persönlichen Erklärung, seitdem sei das eben deutlich besser geworden, transparenter geworden, und einfach so, dass weniger Schiedsrichter aufgehört haben. Ich fand, das klang gut. Ich hatte das Gefühl, vielleicht muss es im DFB-Bereich auch solche Vertrauensleute geben. Leute, die bei den Sitzungen teilnehmen, Leute, die für Transparenz sorgen. Vielleicht muss man einfach überhaupt nicht nur in diesem gesamten DFB, sondern insbesondere auch im Schiedsrichterbereich deutlich mehr Transparenz walten lassen. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Offenlegung von irgendwelchen Beobachtungsergebnissen. Ich meine einfach Dinge, die woanders in anderen Verbänden schon sehr gut laufen. Also nur ein Beispiel. In Italien, bei Sky Italia, setzt sich Roberto Rossetti und Rizzoli, also Rizzoli und Rossetti, zwei ehemalige Top-Schiedsrichter, setzen sich eine Stunde hin und erklären den Videobeweis mit Audiobeispielen für die Kommunikation, Videoassistent, Schiedsrichter, mit Videobeispielen, mit Grafiken, mit Auswertungen, was sie machen wollen. Sie erklären die Linie eine ganze Stunde lang fürs Publikum, dass allen Leuten klar ist, so funktioniert das. Im DFB-Bereich herrscht bis jetzt eigentlich das große Schweigen. Ab und zu sagt Helmut Krug mal was auf Nachfrage, warum war das so und nicht anders, Thema Handspiel und so, aber im Großen und Ganzen, vor der Saison haben sie den Videobeweis erklärt. Wir haben jetzt den 10. Spieltag und seitdem ist eigentlich in dieser Entstehungsphase dieses Tests eigentlich nicht mehr viel passiert. Das sind so Bereiche, wo ich sagen würde, Leute, bringt doch einfach Transparenz rein. Ihr schadet doch niemandem damit. Die Leute verstehen es, die Leute akzeptieren es viel eher, wenn sie was erklärt bekommen, als wenn es einfach laufen gelassen wird und dann die Leute hängen gelassen werden, wenn es zu Problemen kommt. Aber das gilt natürlich auch für interne Strukturen, muss man sagen. Also da kann sicherlich einiges getan werden. Gerade dieser Schiedsrichterbereich atmet in vielen Bereichen dann manchmal doch immer noch zu sehr den Geist von früher. Das ist so ein bisschen was, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, so ein bisschen was Geheimbündlerisches hat. Und das früher hieß es immer, man darf über Schiedsrichter nicht reden, das greift ihre Autorität an. Heute würde ich sagen, wir haben eine ganz andere Zeit. Es sehen eh alle, was passiert ist. Wir können heute doch bitte viel transparenter damit umgehen. Und das schwächt die Autorität des Schiedsrichters nicht, sondern es stärkt sie. Und ich sage das von dem Hintergrund, dass ich selber offen gestanden, nicht nur in diesem Geist, dass man darf da gar nichts hinterfragen, aufgewachsen bin, sondern sehr lange auch geglaubt habe, man darf das vielleicht wirklich nicht tun. Transparenz schadet der Autorität des Schiedsrichters. Ich bin inzwischen vollkommen anderer Meinung, sicher auch durch die Arbeit bei Colinas Erben, wo wir ja zumindest aus unserer Perspektive versuchen, ein bisschen Transparenz herzustellen, auch wenn das natürlich keinen offiziellen Status hat. Meine aber, da vergibt man sich nichts und merke ja an den Reaktionen, dass das eigentlich ganz positiv gesehen wird und glaube, dass das auf DFB-Ebene auch der Fall sein sollte. Vielleicht ist es die nächste Generation von Funktionären, die es dann durchsetzt. Vielleicht ist es gar nicht die jetzige, wobei, wie gesagt, ja Manuel Gräfe auch sagt, Fröhlich macht das gut, Fröhlich macht das transparent. Und er sagt auch, und da gebe ich ihm auch recht, er sagt, die Leistungen der Schiedsrichter sind seit der Saison 16-17 wieder besser geworden, als sie es vorher gewesen sind. Da muss ich auch sagen, ich finde, da hat er recht. Und das ist natürlich auch ein Maßstab, den man auf jeden Fall anlegen muss, klar.
Es sind ja häufig immer nicht nur die Strukturen, sondern auch die ausführenden Personen, die in irgendeiner Form, wenn sie denn dann getauscht werden oder sich wechseln, eben auch eine Belebung oder eine positive Veränderung bringen können. Man muss ja gar nicht immer die Struktur ändern. Du hast ja jetzt eben schon wunderbar eigentlich den Übergang geschafft zum Thema Videobeweis. Wir haben ja zu Beginn, oder du hattest zu Beginn des Interviews ja schon einleitend gesagt, dass es klappt, hat nicht ganz so gut geklappt und das hakt auch so ein bisschen und der DFB schafft es vielleicht auch nicht so gut bisher für Transparenz und Verständnis zu sorgen. Wenn du das Beispiel von Italien anbringst, es gab, glaube ich, diesen Tweet von Markus Merk, der die Runde gemacht hat vor, weiß gar nicht, letztes Wochenende oder vor 2 Wochen, wo drin stand, dass man über Schiedsrichter momentan irgendwie nicht sprechen will bei Sky. Klar, das ist natürlich kontraproduktiv, weil allein durch das Hören eurer Podcasts weiß ich jetzt viel, viel mehr über Schiedsrichter, auch wie die arbeiten und man kriegt ein viel, viel größeres Verständnis eigentlich für Entscheidungen und auch Entscheidungsprozesse. Deswegen wundert es mich, dass das bei der Einführung des Videobeweises überhaupt nicht entsprechend begleitet wurde. Und ich glaube, da ist aus meiner Sicht, ist das, glaube ich, auch der Punkt, wo es am meisten hakt, abseits von jetzt irgendwelchen technischen Schwierigkeiten, dass bei ganz vielen Fußballfans mittlerweile, glaube ich, die Akzeptanz und das Vertrauen extrem niedrig ist, weil man irgendwie als Fußballfan den Eindruck hat, da passiert irgendwas hinter verschlossenen Türen, das wir nicht verstehen.
Ja, ich glaube auch, dass das der Eindruck ist. Und das ist ja so ein Eindruck, den man vielleicht nicht unbedingt antizipieren konnte. Also vielleicht ganz kurz dazu, der Videobeweis, der Einsatz des Videoassistenten ist 1 Jahr lang quasi trocken getestet worden oder offline, wie das offiziell heißt, getestet worden. Offline heißt, da haben die Bundesliga-Schiedsrichter, die ja jetzt auch Videoassistenten sind, im Studio in Köln gesessen, haben die Bundesligaspiele der vergangenen Saison geschaut und haben sich Notizen gemacht dazu, in welchen Situationen denn da möglicherweise einzugreifen wäre. Später haben sie auch nach einigen Spieltagen den Sprechfunkverkehr mithören können. Nur was es natürlich nicht gab, war das Feedback, also die Kommunikation mit dem Schiedsrichter auf dem Platz. Da war immer klar, das wird ein Sprung ins kalte Wasser werden, sondern sie haben versucht, zu so einer einheitlichen Linie zu kommen. Die DFB-Schiedsrichterkommission, insbesondere Helmut Krug, hat damals natürlich auch versucht, wir müssen Leitlinien schaffen, Richtlinien schaffen, beziehungsweise umsetzen für diesen Videobeweis. Und da die Maßgabe ja bei diesem Videobeweis ist, dass die Frage, die über allem steht, heißt, war die Entscheidung des Schiedsrichters eindeutig falsch? Das ist die zentrale Frage, die über allem steht. Und das muss man natürlich definieren. Wann ist denn eine Entscheidung eindeutig falsch? In den entsprechenden Situationen, also Torerzielung, Entscheidung, Strafstoß, kein Strafstoß, direkte rote Karten und Spielerverwechslung. Wann ist da eine Entscheidung des Schiedsrichters klar und eindeutig falsch? Wir haben halt damals auch gesagt, wir haben uns unzählige Szenen angeschaut und haben versucht, so einen Rahmen zu schaffen, also auch Abgrenzung zu schaffen, wann ist sie klar falsch, wann ist sie nicht klar falsch. Entsprechend sind die Schiedsrichter in die Saison gegangen und nun ist man aber aus der Trockenphase raus, aus den Trockenübungen raus, sondern hat die Übung sozusagen auf dem Platz und stellt fest, es gibt unter dem Stress von 50.000 Leuten im Stadion, Millionen vor den Fernsehschirmen und dem Stress einfach in sekundenschnelle Entscheidungen treffen bzw. überprüfen zu müssen, fühlt sich die ganze Sache dann doch anders an und es gibt natürlich weiterhin Situationen, die Grenzfälle darstellen, wo man sagt, ist das jetzt schon ein klarer Fehler gewesen, bei dem wir eingreifen müssen als Videoassistenten oder wo wir eine Änderung empfehlen müssen oder ist es das nicht gewesen? Und ein wesentlicher Punkt ist dazu gekommen, den hast du angesprochen, das ist die Reaktion der Öffentlichkeit, aber natürlich auch die Reaktion von Clubs, dementsprechend vor allen Dingen von Spielern und von den Trainern. Auf dem beziehungsweise am Platz. Das sind Reaktionen, die hat man, glaube ich, während der Offline-Tests in der vergangenen Saison überhaupt nicht kalkulieren können, denn es gab sie ja nicht. Aber die beeinflussen natürlich auch eine Umgehensweise damit, Denn man merkt jetzt plötzlich, aha, die Leute reagieren kritisch darauf. Warum reagieren die Leute denn kritisch darauf? Ich würde es etwas zugespitzt so formulieren. Ich glaube, dass die Leute so nach 5 Spieltagen den Eindruck hatten, da sitzen Leute in Köln in so einem dunklen Raum, die stecken ihre Köpfe vor irgendwelchen Bildschirmen zusammen. Wenn man die im Fernsehen sieht, sieht man die immer nur von hinten. Man sieht auch gar keine Regung, man sieht gar nicht, was die da tun. Und dann teilen die dem Schiedsrichter über Funk mit, aus teilweise hunderten von Kilometern Distanz, was der da jetzt zu tun hat. Das kann aber doch nicht sein. Die Schiedsrichter werden ferngesteuert, ne? Unter uns, dass halt der Schiedsrichter das immer noch selbst die endgültige Entscheidung trifft, dass der Videoassistent nur ein Assistent ist. Das haben viele schon verdrängt gehabt, weil natürlich die konkrete Umsetzung oft so aussah. Der Schiedsrichter greift sich ans Ohr, spricht mit dem Videoassistenten, aha, 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 okay, verstehe, gut, pfiff, und jetzt geben wir doch einen Strafstoß. Dann hieß es dann, ja, der wird doch ferngesteuert und der Videoassistent ist doch gar nicht am Platz, der kriegt das alles gar nicht mit, wir bekommen nicht mit, was der macht, der ist hier gar nicht zugegen, und das passt uns irgendwie alles nicht. Und ich glaube, mit so einer Reaktion hat man nicht gerechnet. Das ist eine Reaktion, die, ich sag das mal ein bisschen polemisch, vielleicht auch ein bisschen typisch deutsch ist, da so ein bisschen irgendwie Mauscheleien zu vermuten, wo es sicherlich keine gibt. Du wirst es kennen, Felix, du interessierst dich für Sportarten, wo es schon lange den Videobeweis gibt. Ich weiß nicht, ob es da auch solche Schwierigkeiten gab, aber in Deutschland wurde auf jeden Fall gesagt, bitte diese Möglichkeit, an den Monitor rauszulaufen als Schiedsrichter und selber nachzugucken, davon macht ihr bitte nur im absoluten Ausnahmefall Gebrauch. Begründung, es dauert viel zu lange. Bitte glaubt euren Kollegen im Kölner Studio, die kennt ihr, mit denen seid ihr auf einer Wellenlänge. Und wenn die euch sagen, das ist klar falsch, dann ändert das bitte und fangt nicht noch an rauszulaufen. Das Ganze soll nicht länger als 10 bis 40 Sekunden dauern. Und was ist passiert? Nach 6 Spieltagen, 7 Spieltagen sind die Schiedsrichter plötzlich viel öfter rausgelaufen. Und die Leute fanden es, glaube ich, insgesamt gar nicht so schlecht, weil sie gesagt haben, hey, das wirkt viel authentischer, das wirkt auch irgendwie transparenter, jetzt bekommen wir mit, dass der Schiedsrichter guckt, jetzt bekommen wir mit, aha, der steht davor, das dauert ein bisschen und der scheint irgendwie nachzudenken und er wirkt jetzt irgendwie entschlossen oder unsicher oder überzeugt oder nicht überzeugt und überzeugend oder wie auch immer und fanden das irgendwie besser. Gleichzeitig kam so ein bisschen die Unsicherheit rein, wann laufen die jetzt eigentlich raus und wann nicht? Und was ist jetzt eigentlich nochmal ein klarer Fehler? Und wann korrigieren sie und wann korrigieren sie nicht? Und korrigieren sie wirklich nur im Falle klarer Fehler oder laufen sie jetzt raus und kommen zurück und treffen die bestmögliche Entscheidung? Wie ist das jetzt eigentlich? Und das hat, glaube ich, auch Markus Merk an den Punkt gebracht, an dem er dann eben diesen Tweet verfasst hat, der sinngemäß da lautete, versteht ihr, wann der Videoassistent eingreift und wann nicht oder versteht ihr es nicht? Und klar, wenn ein früherer Schiedsrichter, der natürlich immer noch eng dran ist, wenn der so einen Tweet raushaut und sagt, versteht ihr das? Dann sagt er damit natürlich auch, also ich verstehe es eigentlich nicht so richtig. Und das Problem ist eben auch, es wird im Grunde genommen gar nicht transparent gemacht. Ich mache mir zwar für meine Kolumnen und für unseren Podcast Gedanken darüber, aber Felix, ganz ehrlich, manchmal sitze ich auch davor und denke mir so, das muss ich jetzt irgendwie einordnen und überlege auch lange und recherchiere vielleicht auch ein bisschen und kriege das ein oder andere raus. Aber manchmal denke ich auch so, ich glaube, jetzt ist vielleicht doch irgendwas schiefgelaufen und da muss man vielleicht doch nochmal drüber sprechen. Und manches erfährt man dann auch erst etliche Wochen später. Also das ist tatsächlich in der Umsetzung noch nicht so richtig konsistent. Wobei ich sagen würde, vielleicht zwei abschließende Punkte noch jetzt zu diesem speziellen Punkt. Zum einen, es ist Work in Progress. Es ist sozusagen der Test, wenn ich es ein bisschen dramatisiere, würde ich sagen, es ist jetzt quasi so ein bisschen die Operation am offenen Herzen während des laufenden Wettbewerbs, in dem auch immer mal wieder was geändert wird. Und zum anderen muss man sagen, bei aller Kritik, es hat natürlich auch viele wirklich gute Entscheidungen gegeben. Es hat viele Strafstöße gegeben, die es ohne den Videobeweis nicht gegeben hätte, die vollkommen berechtigt waren. Es hat Rücknahmen von Strafstoßentscheidungen gegeben, wo man sagen muss, klar, das waren einfach auch keine Elfmeter. Da haben klare Fehler vorgelegen. Es hat nachträgliche Platzverweise gegeben. Also, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, es ist schon auch nicht alles schlecht mit dem Videobeweis, aber es müsste dann doch für deutlich mehr Transparenz gesorgt werden, denn da stimme ich dir vollkommen zu. Je weniger Transparenz man hat, umso geringer ist auch die Akzeptanz, insbesondere dann, wenn die Leute verwirrt sind, weil sie eben keine klare Linie sehen. Und ich glaube, so ein bisschen die Situation haben wir derzeit.
Ja, ja, also das will ich auf alle Fälle auch unterstreichen. So sollte der Eindruck gar nicht rüberkommen, dass ich jetzt in irgendeiner Form hier sage, das ist alles bisher falsch gelaufen oder so. Sondern es kann mich auch an etliche Beispiele erinnern, wo der Videobeweis wirklich gut funktioniert hat. Ich glaube, das war bei dem Spiel Stuttgart gegen Köln, wo es ganz kurz vor Schluss den Elfmeter für Köln geben sollte, der dann nach Zeitlupe offensichtlich auch keiner war und entsprechend dann durch den Videobeweis die ursprüngliche Entscheidung revidiert wurde. Das hatte nur sehr lange gedauert damals, aber das war halt auch keine einfache Situation. Das kommt mir bei der Diskussion so ein bisschen zu kurz. Du sagst zwar selbst, ja, in der Situation wird revidiert, wenn sie vom Schiedsrichter als eindeutig oder als klar falsch beurteilt wurde, aber es gibt ja so viele Situationen in diesen 90 Minuten, wo es immer nicht dieses Schwarz-Weiß gibt, wo es nicht eindeutig versus jetzt nicht eindeutig gibt. Da hat man zwar eine zusätzliche Technologie mit diesem Videobeweis jetzt bekommen, man hat mehr Perspektiven, man hat mehr Leute, die auf solche Sachen gucken, aber es gibt ja auch in einem Fußballspiel extrem viele knifflige Szenen, die man nicht durch 10 Sekunden drauf gucken einfach mal so schnell löst. Und ich glaube, das löst doch letztendlich der Videobeweis nicht, dass es bei aller Klarheit der Regeln auch oder zumindest der Vorgabe, wie dieser Prozess ablaufen soll, man eine Vielzahl an kniffligen Situationen hat, die Zeit brauchen, gelöst zu werden und auch dann richtig gelöst zu werden. Hätte man, glaube ich, auch deutlicher machen müssen, dass ein Erfahrungsprozess, wie du sagst, dass man eine Entscheidung halt vielleicht auch mal nicht in 10 Sekunden treffen muss, sondern vielleicht 5 oder 6 Mal wirklich drauf gucken muss.
Das sehe ich auch so, das finde ich auch. Und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, was heißt Problem? Im Fußball gibt es einfach bei den Entscheidungen viele, viele Grauzonen. Das finde ich auch, oder Spielräume von mir aus, das finde ich auch grundsätzlich gut. Das heißt, die Regeln bedürfen einer Auslegung. Und der Punkt ist ein bisschen dabei, als Helmut Krug vor der Saison gefragt worden ist, ja, was ist denn, jetzt definieren Sie doch mal, was ein klarer Fehler ist. Da hat er sinngemäß gesagt, ein klarer Fehler ist letztlich eine Geschichte, über die es eigentlich keine zwei Meinungen gibt. Wo selbst diejenigen, die begünstigt würden durch einen klaren Fehler, sagen würden, na gut, komm, das ist jetzt wirklich klar und eindeutig falsch. So, aber in der Praxis hat sich gezeigt, ganz so einfach ist es dann, wie man das vielleicht geglaubt hat, ist es dann natürlich irgendwie doch nicht, weil es auch in der Frage, klarer Fehler, ja, nein, Grauzonen gibt, bei denen man sagt, was machen wir denn jetzt damit? Und dieses Spiel, das du angesprochen hast, VfB Stuttgart, 1. FC Köln und der Strafstoß kurz vor Ende der Partie für den 1. FC Köln, der dann revidiert wurde, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Je mehr Videobilder man da gesehen hat, desto mehr hat man festgestellt, okay, der Kölner Spieler, ich glaube es war Girassi, ist tatsächlich nicht gefoult worden. Wenn überhaupt, dann ist er derjenige gewesen, der seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten hat und dann deshalb ausgerutscht ist, hingefallen ist. Also das können wir eigentlich nicht geben. Auf der anderen Seite war der ganze Bewegungsablauf auch wiederum so, dass man sagen konnte, war das jetzt wirklich ein klarer Fehler? Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum der Schiedsrichter sich so schwer damit getan hat, warum er so lange gebraucht hat, bis er dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, ich nehme jetzt diesen verdammten Elfmeter zurück, wir haben das hier kurz vor Schluss und ich kann das nicht guten Gewissens aufrechterhalten. Aber im Grunde genommen ist er so ein bisschen in die Review-Area gegangen und hat auch vielleicht gesagt, und damit kommen wir zum zweiten Problem, wenn ein Schiedsrichter selbst rausgeht und guckt sich seine Entscheidung nochmal an und hat die Maßgabe, pass auf Junge, wenn das keine klar und eindeutig falsche Entscheidung ist, dann lässt du es bitte genau so, wie du es hattest. Ich glaube, das ist ganz schwer, als Schiedsrichter dann rauszugehen und auch eine Verantwortung zu haben, eine Entscheidung, die du selbst getroffen hast, beurteilen zu müssen. Und wenn du dann siehst, okay, es war vielleicht nicht 100% falsch, aber es war vielleicht 70% falsch, also oder 75%, also zu 3/4 würde ich sagen, würde ich sie nicht nochmal so treffen. Gehst du dann wirklich zurück und sagst, Leute, das war zwar eher falsch als richtig, aber es bleibt jetzt trotzdem bestehen, weil ich sie nicht ändern darf. Das sind auch so Fragen, die sind ganz schwierig zu sagen, ein Schiedsrichter ist ja bemüht, auf dem Platz immer die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Nur läuft er aber raus und bekommt gesagt, nur zurücknehmen, wenn es klar falsch ist. Aber er will doch die bestmögliche Entscheidung treffen. Und ich glaube, Benjamin Cortus, der Schiri beim Spiel Stuttgart-Köln, wollte auch genau das und hat drauf geguckt und sich gesagt, okay, ich korrigiere das jetzt und dann ist das für mich auch eine klar falsche Entscheidung gewesen und das kann ich auch rechtfertigen. Aber man ist sich, glaube ich, noch gar nicht so richtig einig, was man unter so einem glasklaren Fehler eigentlich verstehen will und bekommt auch von offizieller Seite der sehr wenig Hilfe, was das betrifft. Und deswegen werden auch Entscheidungen korrigiert, von denen, glaube ich, viele sagen würden, da bin ich jetzt schon nicht ganz sicher, ob das da wirklich keine zwei Meinungen gibt. Und es behalten Entscheidungen Bestand, wo ganz, ganz viele Leute sagen, war das wirklich kein klarer Fehler? Und dazwischen schwimmt man jetzt gerade so ein bisschen rum und hat eben oft Fälle, wo man sich Gedanken drüber machen muss, will man das jetzt wirklich als gerade noch verkaufbar, gerade noch so vertretbar bestehen lassen, beziehungsweise auf der anderen Seite will man wirklich das schon sagen, das war so ein klarer Fehler. Also da wäre jetzt ein Beispiel die rote Karte für Söyüncü beim Spiel VfB Stuttgart gegen SC Freiburg am vergangenen Sonntag, ne? Wo der Schiedsrichter dann letzten Endes rausläuft, sich das anguckt und zurückkommt und sagt, ich korrigiere mich, es war nicht nur ein Handspiel, es war für mich auch die Verhinderung einer klaren Torchance, deswegen stelle ich dich vom Platz, und dann Stunden später im Sportschau-Interview sagt, wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal mit Abstand und in Ruhe angucke, muss ich sagen, vielleicht spricht dann insgesamt doch ein bisschen mehr für Gelb als für Rot. Und puh, das macht die Sache natürlich dann schwierig.
Ein ähnliches Beispiel war ja auch, wenn es da jetzt den Videobeweis nicht gab, beim Pokalspiel zwischen Leipzig und Bayern. Also die genau. Situation mit dem Elfmeter-Freistoß, Gelb oder Rot. Wie gesagt, wenn selbst die Zeitlupen in dem Fall keine klare Antwort darauf geben, wo das Foul nun wirklich dann auch war oder ob es dann entsprechend Freistoß und Elfmeter gibt, dann nützt dir im Endeffekt ja auch der Videobeweis nicht, beziehungsweise die 10. Perspektive auf eine Situation macht es manchmal dann ja sogar eher komplizierter, als wenn man nur eine Perspektive hat.
Das würde ich definitiv auch so sehen. Du wirst dann unsicher oder du hast vielleicht sogar solche Fälle wie beim Spiel Hertha BSC gegen Bayern München, wo unter den 4 Kameraperspektiven, die der Schiedsrichter da in diesem Moment vom Video-Operator zugespielt bekommen hat, wo alle 4 Kameraperspektiven zeigen, es war kein Foulspiel von Javi Martinez im Strafraum an dem Spieler von Hertha BSC. Ich habe jetzt dummerweise seinen Namen leider vergessen. Es gab einen Strafstoß und 4 Kameraperspektiven zeigen, nein, Martinez hat den Ball gespielt. Und dann nimmt der Schiedsrichter nach dem Videobeweis dann den Strafstoß zurück und irgendwann spielt Sky genau die eine Perspektive ein, die der Schiedsrichter offensichtlich in dem Moment nicht zur Verfügung gestellt bekommen hat, und die zeigt, dass der Strafstoß vollkommen korrekt war, aber eben zu spät. Und da sieht man auch solche, das kann halt auch passieren dabei, also selbst beim Videobeweis passieren noch Fehler, und ich glaube, dass man da auch sagen muss, bestimmte Entscheidungen sind vielleicht einfach auch, du hast es selber schon gesagt, nicht objektivierbar zum einen und zum anderen auch bei der Anwendung des Videobeweises geschehen möglicherweise Fehler, nicht nur weil bestimmte Entscheidungen nicht zu objektivieren sind, sondern weil eben auch mal so ein Malheur, so ein Fauxpas passieren kann, wie dass der Video-Operator in der Kürze der Zeit vielleicht von den 21 Kameraperspektiven dann doch nicht die 4 günstigsten rausgesucht hat, sondern dass da irgendwo noch eine 5. schlummert oder eine 8. oder eine 13., die nun plötzlich irgendwas ganz anderes zeigt. Man sagt, ja gut, das haben wir jetzt dann doch nicht gesehen, und wir können jetzt uns aber auch keine 20 Minuten Zeit nehmen, uns das alles nochmal und nochmal und nochmal anzuschauen. Genau das ist aber zum Beispiel das, was ich mache, wenn ich einen Podcast vorbereite, mir das nochmal und nochmal und nochmal anzuschauen. Aber da habe ich auch keine 50.000 Leute im Stadion, die schreien, und keine Millionen am Fernsehschirm, sondern da sitze ich alleine irgendwo und muss überhaupt keine Verantwortung dafür tragen. Oder jedenfalls nicht mehr als die, dann später irgendwann unseren paar Hörern irgendwie zu erzählen, was ich glaube, was jetzt richtig oder falsch gewesen ist. Und das ist einfach ein massiver Unterschied. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, an die sich ein Faktum, an das sich die Schiedsrichter überhaupt, die Videoassistenten erst gewöhnen müssen. Und ich glaube, dass da schon auch mit der Praxis natürlich auch die Erfahrung kommt und mit der Erfahrung auch die Sicherheit kommt und mit der Sicherheit ganz einfach auch die Fehlerquote sinken wird. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Insofern sind alle Beteiligten, meine ich, auch so ein bisschen dazu aufgerufen, so ein bisschen den Ball flach zu halten in der ganzen Angelegenheit und die Aufregung nicht zu groß werden zu lassen. Aber es muss auch kritisch reflektiert werden. Und nochmal, ich weiß, das nervt vielleicht allmählich auch, aber es muss wirklich dringend auch gegenüber der Öffentlichkeit Transparenz rein, sonst wird die Akzeptanz in der Zukunft eher sinken als steigen.
Wir könnten noch über so viel mehr sprechen, aber die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Dann lass uns das Thema Videobeweis dahingehend noch so ein bisschen rund machen, dass ich mich sehr gerne deiner Ausführung von eben anschließe, dass es, glaube ich, hilfreich wäre, dass alle Beteiligten das so ein bisschen ruhiger angehen lassen bei dieser, oder auch im Hinblick auf diese Technologie. Jetzt Christian Streich hat schon wieder verständlicherweise auch so ein bisschen durch die Niederlage dann begünstigt wieder von diesem Klein gegen Groß in der Bundesliga gesprochen. Das macht es natürlich auch nicht hilfreicher dann letztendlich für die Perzeption dieser Technologie. Letzte Frage, aber wenn du sagst, Transparenz muss irgendwie geschaffen werden, was wären da die Maßnahmen seitens der Schiedsrichter vielleicht auch oder seitens der Verantwortlichen, die mit dem Videobeweis zu tun haben? Was müsste man tun, um eine höhere Transparenz zu bekommen?
In den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Videobeweis im Fußball, in der Major League Soccer ja auch seit dieser Saison angewandt wird, in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es regelmäßig so 8- bis 10-minütige Videoclip-Zusammenfassungen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die wirklich einen 100%ig offiziellen Charakter haben, aber da erklärt jemand quasi die die Videobeweiseinsätze, die Videoassistenteneinsätze des vergangenen Wochenendes und erklärt, oder auch sind auch Situationen dabei, wo der Videoassistent vielleicht nicht eingegriffen hat, und erklärt jeweils, warum ist da wie vorgegangen und entschieden worden. Der zeigt also Szenen und sagt dann, dieses und jenes ist passiert und aus diesem und jenem Grund war das eine reviewable Situation oder eine non-reviewable Situation. Aus diesem und jenem Grund hat der Schiedsrichter jetzt dieses und jenes gemacht und der Videoassistent dieses und jenes gemacht. Dazu muss man sagen, dass in den USA die Schiedsrichter ohnehin deutlich häufiger an den Spielfeldrand laufen, um sich die Situation anzuschauen. Die USA sind aber auch ein Land, in dem es viele Sportarten, gibt, in dem es den Videobeweis gibt und wo die Leute es gewöhnt sind, dass die Schiedsrichter sich das selbst anschauen. Das ist in Deutschland halt nicht so. Insofern ist die Praxis da von Anfang auch noch eine andere gewesen.
Ich glaube, es gibt keine Sportart, wo es den nicht mittlerweile gibt.
Ne? Siehst du?
Also, ja. Klar, ist ein anderes Verständnis für natürlich.
Ein anderes Verständnis, eine andere Akzeptanz, aber wie gesagt, für mich auch eine ganz andere Transparenz. Es wäre natürlich im Idealfall toll, wenn es so eine 8- bis 10-minütige Zusammenfassung gäbe von den Spielsituationen des vergangenen Wochenendes, wo dann erklärt wird, aus diesen und jenen Gründen ist hier der Videoassistent zu Rate gezogen worden oder auch nicht zu Rate gezogen worden. Aus diesen und jenen Gründen hat der Schiedsrichter sich auf den Assistenten, Videoassistenten verlassen oder ist eben selbst rausgegangen. Und dass man auch nicht ansteht, zu sagen, das war korrekt aus diesen und jenen Gründen, aber auch mal zu sagen, das war jetzt nicht korrekt aus diesen und jenen Gründen. Daran arbeiten wir, das haben wir unseren Schiedsrichter mit auf den Weg gegeben, das wollen wir verbessern. Das wäre großartig, wenn es sowas gäbe und ich glaube, es würde niemandem schaden.
Nee, wenn das in Italien geht, wenn das in Italien geht, warum könnte man das nicht im Rahmen dieser üppigen Sky-Vorberichterstattung oder Nachberichterstattung innerhalb der, in der Sportschau oder Sportstudio so einen Blog machen? Ich glaube, das würde sehr viel ändern. Lieber Alex, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Expertise und Einblicke.
Ich habe zu danken, ich habe euch jetzt total vollgequatscht. Wir hatten
eine viel geringere Zeit ausgemacht
und ich habe mal wieder nicht an mich halten können. Ich hoffe, ich habe eure Hörer jetzt nicht total genervt, sonst
müsst ihr überhaupt
irgendwie zusammenschneiden.
Ich schneide überhaupt nichts. Nein, das war wunderbar. Das sollte ja genau dazu dienen, ein bisschen Klarheit und Struktur in die komplexen Geflechte sozusagen reinzubringen. Ja, wenn ihr Colinas Erben noch nicht hört, gönnt euch doch mal eine Podcast-Folge. Da wird Alex jetzt wahrscheinlich nicht Nein sagen. Auf Twitter sind Alex und Klaas Rehse zu finden unter @colinaserben und die Facebook-Seite ist facebook.com/colinas.erben. Ja, danke dir, Alex, für deine Zeit. Alles Gute dir, bis bald und hoffentlich viele Podcast-Episoden noch mit kontroversen Themen, aber vielleicht nicht ganz so viel wie derzeit rund ums Schiedsrichterwesen.
Ich könnte mir auch eine etwas ruhigere Zeit wieder wünschen, in der Tat. Die vielen Podcast-Folgen, die wünsche ich euch natürlich auch. Macht weiter so, hat mich sehr gefreut, dass wir zusammengekommen sind.
Ebenso. Bis bald. Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.
Zurück aus dem Interview von Felix und Colinas Erben. Wie ich finde, wirklich eine sehr interessante Thematik. Und auch Problematik der nächsten Jahre der Premier League, die dort gelöst werden müssen. Schauen wir, wie das gelingt. Einige Ansätze haben wir ja gerade gehört. Nun wollen wir aber einfach mal auf die weiteren Realitäten gucken. Und das ist am morgigen Tage das Spiel gegen Belgrad und die Chance auf den Gruppensieg in der Europa League. Mit einem Sieg könnten wir quasi die 4 Spiele und 4 Siege komplett machen und auch den Gruppensieg im Endeffekt nicht mehr, ja, ist uns dann nicht mehr streitig zu machen, was sicherlich mit Blick auf weitere Rotation und Schonung von Spielern in den Spielen drauf zum einen eine gute Sache wäre und zum anderen natürlich auch, um Sicherheit zu haben bei der Setzliste für die weitergehende Auslosung.
Genau, eminent wichtig. Ich weiß gar nicht, was der Vorteil ist, wenn man Gruppensieger wird. Ich glaube, das bedeutet, dass man keinen Club kriegt, der aus der Champions League runterfällt. Die Tabellen Drittplatzierten da, die kommen ja in die Europa League. Ich glaube, das würde man umgehen, wenn man Tabellen erster Gruppensieger ist. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen gerade.
Ja, ich meine, es ist aber auch zusätzlich die Thematik Heim- und Rückspiel, obwohl das meiner Meinung nach immer eigentlich nicht so das Thema ist. Aber wir können
Ja, und
natürlich
zur Not
bei
sind es 20.000 Euro mehr vielleicht.
TV-Gelder sind es jedenfalls, sind es mehr.
Prämien, das ist dann immerhin ein Wochengehalt oder ein Tagesgehalt von Ösi oder Alexis. Also man darf es nicht so eng sehen.
Ja, man kann auch so Sachen einfach mal ja, positiv untermauern. Ja. Dann muss man einfach mal schauen,
Ja, aber im
dass man
Hinblick
das.
auf die Termine ist es halt dahingehend wichtig, dass man die letzten beiden Spiele jetzt nicht abschenkt, aber da nicht mit der vollen Kapelle antreten muss, weil wir jetzt auch mit dem Spiel gegen West Ham im Dezember im Ligapokal nochmal eine zusätzliche Partie reinbekommen haben. Das Programm im Dezember ist sowieso schon anstrengend, wenn man da eben dann ein Spiel hat, was jetzt nicht so wichtig mehr ist, entzerrt das natürlich ein bisschen das Ganze. Deswegen sollte man das auf alle Fälle gegen Belgrad dann auch zumachen.
Ja, sollte man, ich habe auch nicht den Zweifel daran, dass es so kommen wird. Was wir natürlich wieder erwarten können, das ist, trifft gleichsam auch auf das Spiel zu, was wir hatten gegen den Liga-Cup-Gegner gegen Norwich City. Wir werden wieder den Mix sehen aus jungen Spielern, aus Bankspielern, Reservisten. Was immer noch, wie auch in den Runden zuvor oder in den Spielen zuvor, immer noch eine sehr schlagkräftige Truppe ist. Und da müssen wir natürlich davon ausgehen, dass man da eine Mannschaft wie Belgrad gerade im heimischen Stadion eigentlich klar und deutlich auch besiegen muss. In Belgrad hat man sich ein bisschen schwer getan, vielleicht auch dieser ganzen Atmosphäre geschuldet, dem ganzen Spielverlauf und der Terminierung, aber man musste einfach im Emirates dann gucken, dass man da wirklich ein deutliches Statement setzt, das vielleicht auch mal mit Blick auch auf die Spieler, die dort zum Einsatz kommen, insbesondere im Sturm mit Giroud, Walcott, sicherlich auch denen mit Blick auf die erste Mannschaft auch mal ganz gut tut. Ich erwarte eigentlich, also was man bei Arsenal darf man ja grundsätzlich nicht erwarten, was gesichert ist, aber eigentlich einen deutlichen Sieg.
Belgrad wird ja völlig verunsichert sein, dass sie jetzt in so ein Stadion kommen, das riesig ist, wo es nicht so laut ist. Damit können die bestimmt gar nicht umgehen, von daher.
Ja, genau, das könnte natürlich auch sein. Aber auch so denke ich mal, wir haben es im League Cup gesehen. Da haben wir wieder die jungen Spieler gehabt, die da auch wieder eigentlich ganz gut versucht haben, irgendwie auch ihren Stempel aufzudrücken, insbesondere natürlich Nketiah, aber auch Nelson war sicherlich nicht verkehrt und auch diese Spieler werden erneut eigentlich, wie sie es bisher in diesen Partien, auch in der Europa League bisher immer getan haben, auch wieder versuchen, ihre Chance zu ergreifen, insbesondere die Spieler, die so auf dem Sprung stehen, da wirklich ja, den Schritt in die erste Mannschaft zu machen. Haben bisher eigentlich positiv da überrascht und auch die Chance beim Schopfe gepackt. Und das ist wieder so ein Spiel, was potenziell eigentlich dafür ganz gut geeignet ist. Und ja, was meinst du zu Nketiah? Glaubst du, wir werden ihn morgen sehen, zumindest als Einwechselspieler?
Hängt vom Spielverlauf ab. Ansonsten, ich würde erstmal tendenziell sagen, eher nein. Also in der Startelf auf alle Fälle nicht. Sei denn, es ist irgendjemand jetzt noch verletzt, von dem ich nicht weiß, dass er verletzt ist. Glaube ich aber nicht. Ansonsten dürfte eigentlich die Mannschaft spielen, die er auch im Ligapokal gespielt hat. Mit eventuell, da weiß ich jetzt nicht, Macy im Tor oder Cech, weiß ich nicht. Aber ansonsten dürften die spielen, die auch da gespielt haben. Da müsste eigentlich kein, dürfte es keiner gesperrt. Sind auch sonst alle fit. Chambers und Welbeck sind ja noch verletzt. Ospina ist noch nicht wieder fit. Von daher glaube ich nicht, dass da jetzt, dass er irgendwas an dieser Startelf ändert. Heißt doch, dass Walcott wieder von Beginn an spielt. Naja, gut. Sagen wir mal so, ich werde das Spiel ja sowieso nicht sehen können. Dafür ist es mir nicht wichtig genug, wie dieser Wettbewerb überhaupt bisher ja, so an Attraktivität und Zugkraft doch irgendwie eher einbüßt, je weiter er fortschreitet. Ja, also Europa League, da können wir doch schon mal feststellen. Also ich meine ja auch die Champions League diese Woche haut mich jetzt nicht so vom Hocker, das liegt aber auch daran, weil Arsenal nicht dabei ist, aber mal ganz ehrlich, also die Europa League ist schon großer Mist. Also wenn man sich anguckt, was da jetzt am vierten Spieltag wieder so an Spielen ist und ich da jetzt gerade mal durchscrolle und sehe, dass da vielleicht Lyon gegen Everton ein potenziell interessant klingendes Spiel ist und vielleicht noch Lazio gegen Nizza, dann ist der Wettbewerb doch einfach echt für die Katz. Also zumindest die Gruppenphase, wo es dann wirklich auch in ganz vielen Spielen um nichts mehr geht. Umso wichtiger ist, dass wir da jetzt schnell durchkommen, dass wir dann eben dann in der K.O.-Runde ein bisschen, ja, bisschen attraktivere Gegner vielleicht bekommen und dann auch entsprechend mehr gefordert sind. Aber ganz ehrlich, Europa League Gruppenphase, puh, da muss sich die UEFA mal was überlegen. Also finde ich bei weitem nicht so spannend und interessant. Liegt aber auch ein bisschen, ich hatte immer so den Eindruck, die Europa League gewinnt eher an Zugkraft und an Attraktivität, weil doch sehr viele größere Clubs auch da jetzt dabei sind und sind ja auch dabei, aber ganz ehrlich, also haut mich nicht vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, Champions League Gruppenphase war ich auch noch nie so der große Fan von, weil ja doch echt viele Spiele da sind, die auch dann einfach langweilig sind. Naja, gut, deswegen, weil kleiner kurzer Einschub, aber reicht dann auch, wenn wir den Gruppensieg haben und dann beschäftige ich mich ab Februar wieder mit dem Wettbewerb.
Ja, ich gebe dir recht, der Wettbewerb oder allgemein diese europäischen Wettbewerbe leben natürlich eher erst von den K.O.-Spielen und da natürlich die Champions League mehr als die Europa League, das ist der ja, Natur der Sache in gewisser Weise geschuldet. Aber trotzdem denke ich, ist die Europa League überraschenderweise für die Mannschaft eigentlich ein ganz, ganz gutes Parkett im Endeffekt, insofern, um einfach auch diesen zweiten Anschluss mal zu testen. Ich gebe dir recht, dieses ständige Hin- und Hergewechsel bringt da natürlich auch ein bisschen Unruhe rein bezüglich der Anlaufschwierigkeiten in manchen Spielen. Das kann man sicherlich auch als Grund hinzuziehen. Aber grundsätzlich so Sachen zu sehen wie jetzt, gut, das ist jetzt, das war jetzt League Cup, aber Nketiah, das hätte ja im Endeffekt auch in Europa League passieren können. Ist schon erfrischend und da auch so Spieler wie ihn oder Nelson im Endeffekt zu sehen, finde ich immer noch eine gute Sache und auch super, dass wir den Wettbewerb insofern dann auch so verstehen. Ist eben dann interessant zu sehen oder auch die Frage, wie gehe ich dann mit der ganzen Thematik um, wenn ich in die K.O.-Phase komme, wenn ich vielleicht die Chance sehe, durch den Gewinn dieses Wettbewerbes den Champions League Platz zu sichern. Das wird dann nochmal interessant. Bleibe ich bei der Strategie? Wechsle ich die Strategie? Wie mache ich das? Ich glaube, es ist auch sehr viel davon abhängig, wie man dann in der Zeit in der Liga steht. Aber das wird dann sicherlich nochmal interessant sein zu beobachten. Und ansonsten, ja, wird man sicherlich schauen müssen, dass man die restlichen Spiele, wenn man Belgrad morgen mit einem Sieg, den Gruppensieg eintütet, dann angeht, nicht? Also wenn die Realisierung unseres Köln-Ausflugs ja noch irgendwie klappen sollte und man doch noch irgendwie Karten bekommt, dann werden wir sicherlich in dem Spiel beim ersten FC Köln ja, vielleicht schon fast nur eine Jugendtruppe sehen, wenn überhaupt. Ob man da im Endeffekt sagt, die heiße Phase in der Premier League mit den Weihnachtsspielen und neuer Spielen der rohen Taktung mit dem zusätzlichen Wettbewerb FA Cup steht an, ob man dann dadurch eben noch mehr zurückfährt und dann den Wettbewerb ausklingen lässt,
Ja,
wo ich fest
natürlich.
von
Alles andere
ausgehe.
wäre Quatsch.
Ja,
Also
das
warum noch,
ist.
also ganz ehrlich, warum, wenn man Erster ist, noch groß anstrengen in den letzten beiden Spielen? Also klar, natürlich ist man auch ein bisschen verpflichtet den anderen gegenüber, aber die Gruppenkonstellation ist ja doch recht eindeutig und kann ja auch keiner vorwerfen, da mit jüngeren Spielern dann zu spielen, um die auch an solche Situationen heranzuführen.
Richtig, richtig. Aber man hat natürlich auch noch die Situation, dass man dann Spieler hat wie Giroud beispielsweise, der natürlich dann auch seine Spielzeit haben will und im Endeffekt ja auch, sag ich mal, auf Leistung bleiben möchte. Andererseits die Gefahr des Verletzungsrisikos und bei der engen Taktung dann über die kommenden Monate und Wochen, ja, dann wirklich überlegenswert, wie
Es
man
gibt
das angeht.
diverse englische Wochen auch in der Liga im Dezember. Ich glaube, Anfang Dezember ist auch ein Spieltag unter der Woche. Da sind also auch drei Spiele hintereinander. Dann gibt es nochmal den Ligapokal danach. Das sind dann auch wieder drei Spiele in 7 oder 8 Tagen. Also
Es gibt
Giroud
genug
wird genug
Optionen.
Einsatzzeit bekommen, auch wenn er nicht in der Europa League spielt.
Ja, definitiv. Von daher sehr wichtig, morgen Abend Eintüten des Gruppensieges.
Genau, ein
Da auch.
zweites Piräus bitte verhindern.
Ja, keine Gefangenen machen, also wirklich von vornherein auf dem Gas, weil ich dann auch davon ausgehe, dass eine Mannschaft wie Belgrad dann der Situation vielleicht nicht ganz gewachsen ist und da vielleicht dann auch schnell überfordert sein könnte, wenn man das mit der richtigen Intensität gleich von Beginn an angeht. und das Ganze dann zu einem Spiel macht, das einem anderen auch leichter von der Hand geht. Aber im Endeffekt, wenn es nachher ein 1-0 wird, dann wäre es vielleicht sehr mit Torwahrscheinlichkeit nicht schön anzusehen, aber wenn das Ergebnis stimmt, dann ist es ja auch schon mal was wert. Und wenn man das von der Seite betrachtet, dann immer noch ja das Richtige, was am Ende bei rauskommt. Und das scheint in dem Wettbewerb im Endeffekt zu zählen.
Naja, ich meine, Belgrad spielt mit Borisov ja noch um den zweiten Platz, wenn die beide 4 Punkte haben. Also die können sich jetzt eine Niederlage auch nicht unbedingt leisten. Also aus meiner
ja,
Sicht
leisten sind kann so, sich eine Niederlage ja meistens keiner.
Das heißt ja, nicht, aber gut, ich meine, ich würde jetzt sogar fast erstmal sagen, ich weiß nicht, wie da so die Ansprüche sind bei Roter Stern, aber es könnte uns sogar so entgegenkommen, dass die eben auch jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Niederlage einpreisen wollen, sondern selbst sagen, okay, gut, wir müssen hier irgendwas mitnehmen und sei es nur erstmal ein Punkt und wir wollen uns aber nicht hinten reinstellen, sondern wäre vielleicht auch auf 3 Punkte spielen, das könnte uns ja eher entgegenkommen auch. Also wir sind in einer ganz komfortablen Situation, die es aber natürlich dann auch entsprechend gilt, aus dieser Situation heraus, das dann zu nutzen.
Definitiv. Ja, schauen wir, wie sich das morgen Abend so entfaltet. Wie gesagt, das Spiel, das hat Felix ja gerade schon gesagt, leider nicht zu sehen im Free-TV-Bereich oder ähnlich DAZN oder ähnliches. Das wird im Endeffekt ja erst ab nächster Saison der Fall sein, aber wenn ihr natürlich Sky-Kunde seid, Europa League, könnt ihr da natürlich sicherlich reinschnuppern. Ansonsten.
Genau, die zeigen ja, glaube ich, alle Spiele, wobei jetzt so auch wieder gefährliches Halbwissen. Ich glaube, das Arsenal-Spiel gibt es auch in der richtigen Konferenz, weil es ja ein Gruppenspiel von Köln ist, aber die zeigen ja auch alle anderen Spiele als Livestream. Also man könnte der Arsenal sogar die 90 Minuten sich angucken.
Genau, das gilt natürlich dann nur für die Leute, die noch Sky-Abonnenten sind. Ansonsten, wie gesagt, die üblichen Wege, die ihr schon kennt.
Man kann auch einfach mal einen schönen Abend außerhalb des Fußballs machen. Das ist ja auch zu empfehlen.
Genau, nur das Ergebnis abwarten oder den Spielbericht am nächsten Morgen mal auf unserer Seite lesen.
Der dann also, auch mit gefährlichem Halbwissen gestrickt wurde.
Gestrickt und gespickt wurde. Ja, aber zumindest hat man dann ungefähre Vorstellungen von dem Verlauf, wie es sich ereignet hat. Gut, Roter Stern haben wir abgehakt. Der Stern geht hoffentlich dann morgen unter und wir gucken einmal noch kurz abschließend nach einer langen Episode noch auf das kommende Wochenende, wo wir bei Manchester City spielen, dem derzeit unbestrittenen Klassenprimus und ja, definitiv Pacesetter in der Liga mit unfassbar schönem Offensivfußball, erfolgreichem Fußball derzeit. Und ja, was sagst du hinsichtlich der Chancen im Etihad am Sonntagnachmittag? Bist du da der Meinung, wir sind auf völlig verlorenen Posten?
Nein, kann man da was mitnehmen? Klar kann man da was mitnehmen. Ich meine, irgendwann muss Man City ja auch mal Punkte lassen. Warum nicht gegen uns? Warum nicht? Also chancenlos sind wir auf alle Fälle nicht. Wird natürlich extrem schwierig, weil City, ja, die von der Offensive einfach extrem gut besetzt sind. Die haben einen guten Lauf, aber haben auch ein sehr schwieriges Champions-League-Spiel unter der Woche gegen Neapel eben. Und ja, weiß nicht, vielleicht fühlen sie sich auch ein bisschen zu sicher jetzt mit dem Vorsprung, den sie schon haben. Vielleicht nehmen sie es ein bisschen zu auf die leichte Schulter. Unabhängig von diesen Kriterien sollten wir uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren und ich denke, unsere Chancen stehen und fallen damit, dass wir defensiv besser stehen, sicherer stehen, diese Kleinigkeiten an Fehlern abstellen und dass wir offensiv mit dem Trio da vorne gute Chancen haben, auch Tore zu erzielen. Das ist ja auch von vornherein klar. Ich glaube, es steht und fällt ganz maßgeblich dadurch, ob wir defensiv diese Fehler abstellen. Wenn das klappt und wir hinten sicher stehen und wenig zu oder weniger zulassen, denke ich, haben wir eine ganz gute Chance. Ich würde mit einem Punkt jetzt pro forma vor dem Spiel auch erstmal schon zufrieden sein. Alles andere wäre Bonus obendrauf, weil ich glaube, momentan kann man gegen City keine Siege einpreisen, aber selbst wenn wir verlieren sollten, was ja möglich wäre, finde ich, wichtig für die Bewertung des Spiels insgesamt, dann, dass wir ja im Vergleich auch zum Spiel gegen Liverpool damals bei Liverpool, dass wir halt auch wirklich kämpfen und da sind auf dem Platz, dass wir sozusagen auch zeigen, wir wollen 3 Punkte mitnehmen, dass wir da nicht irgendwie so teilnahmslos wie nasse Toastbrote rumlaufen, sondern dass wir wirklich sagen, okay, gut, das ist jetzt ein Spitzenspiel, wir spielen beim Tabellenführer, wir haben gewisse Ansprüche an unsere Leistung, die wollen wir umsetzen, auch wenn es dann selbst spielerisch nicht klappt, dass wir dann aber vor allen Dingen eben präsent sind, dass wir kämpfen, dass wir eine gute Einstellung haben, dass wir fighten und wenn wir dann irgendwie knapp verlieren, aber ein gutes Spiel machen und dann wäre ich sogar zufrieden. Was ich eben gar nicht sehen will, ist, dass es ja, dass wir uns dann irgendwie wieder aufgeben, was ja auch schon häufiger passiert ist, oder dass wir das so ein bisschen über uns ergehen lassen. Also wenn das passiert, bin ich auch sehr gewillt, dann schnell auszuschalten.
Ja, ich gebe dir recht, wir müssen das Spiel annehmen. Wir müssen das auch als Chance begreifen, so ein Spitzenspiel mit einer positiven Einstellung zu begehen, nicht wie bei Liverpool relativ
ja,
schnell.
Ja, ähnlich wie beim Spiel gegen Chelsea halt, da hat es ja auch ganz gut funktioniert. Ne?
Genau, also, da hat es gut funktioniert, das heißt, das, was du gerade schon gesagt hast, man
muss natürlich... Da hat aber Oxlade Chamberlain auch nicht mehr bei uns gespielt.
in der Defensive gut stehen, trotzdem aber die Offensive nicht vernachlässigen, hoffentlich da auch von Wenger mutig aufgestellt mit wirklich der besten Elf, mit Lacazette, Alexis und Özil zusammen, dass man da auch anzeigt, hallo, also wir haben ja auch in der Frontreihe was zu bieten, mit dem ihr euch in der City-Abwehr beschäftigen müsst und nicht dadurch schon so ein Signal setzt, also oh, Hilfe, bloß nicht viele Gegentore kriegen, so wie man es im Endeffekt bei Liverpool gemacht hat. Also das sind so die Punkte, die mir auch wichtig sind. Und dann sehe ich keinen Grund, warum man da auch nicht einen Punkt holen soll. Also,
ja, oder drei.
Nicht, also. Genau, oder auch alle drei. Also das ist sicherlich machbar. West Brom hat auch nur 3-2 im letzten Spiel verloren. Also City ist zwar auf einem super Lauf und das sollte man auch nicht sicherlich nicht kleinreden oder schmälern, aber man kann da auch gewinnen. Das haben wir auch schon vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Also das ist nicht unmöglich und wie gesagt, das Spiel bei Chelsea...
War das Spiel, ja, wo Giroud diesen Rutscher gemacht hat nach dem Tor?
Ja, das war das. Ja, ich glaube, er hat 2-0 erzielt, das Spiel war das. Also das ist alles möglich.
Das war und, die Wiedergeburt von Coquelin damals, ja, neben Cazorla auf der Doppel-6.
Genau, das war...
Die Älteren
war,
werden sich erinnern.
Die Älteren werden sich daran erinnern, genau. Also von daher... vielleicht so ein bisschen die Videos nochmal rauskramen und als kleine Motivationshilfe in der Kabine nochmal abspielen. Das war sicherlich ein Spiel, wo wir so ein Auswärtsspiel bei einem Kaliber in der Premier League einfach mal wirklich richtig gut angegangen haben, von vorne bis hinten geil gespielt. Und das ist eigentlich das, was ich am Sonntag gerne sehen möchte. Und dann haben wir dann auch entsprechend eine gute Chance, da zu punkten.
Die unübliche Anschlusszeit von 15.15 Uhr ist noch für die eigene Tagesplanung bitte zu beachten.
Ja, 15.15 Uhr. Ja, super. Wie auch immer, also wir haben das City-Spiel natürlich auf dem Radar. Damit werden wir uns natürlich im Blog noch ausführlich beschäftigen und werden auch im Nachhinein sicherlich in einer der nächsten Podcast-Ausgaben da nochmal drauf zurückblicken, wie wir uns da geschlagen haben. Insbesondere dann auch in dem Anschlussspiel nach der Länderspielpause gegen die Spurs zu Hause. Also ein Doubleheader, der uns da bevorsteht, über den wir sicherlich noch einiges dann zu besprechen haben, hoffentlich in positiver Gestalt. Wir haben eine lange Ausgabe hinter uns und da bleiben uns, glaube ich, nur noch die Verabschiedungen, die wir noch hinten anschieben, wie in üblicher Art und Weise. Und das könnt ihr gerne tun mit Anregungen oder Lob und Kritik an die Twitter-Accounts von Felix, das ist @medispolis. Ich bin das @germgunners oder per E-Mail germgunners@googlemail.com über die Facebook-Seite facebook.com/germgunner und über das Blog natürlich. Generell ganz originär über die Comments, das ist alles möglich und da freuen wir uns immer über Anregungen oder Ideen oder wenn ihr mal Ideen zu Podcast-Gästen habt, die ihr gerne mal hören wollt, über Thematiken ähnlich wie heute mit der mit dem Blick auf die Schiedsrichterwelt, dann schreibt uns das und wir schauen, dass wir entsprechend die passenden Gäste bekommen oder die Gäste, die ihr gerne habt, in unseren Podcast bekommen Also wir sind da wirklich für alle Schandtaten offen und bereit. Und ja, dann hören wir uns sicherlich in nächster Zeit wieder und mit hoffentlich positiven Ergebnissen aus dem Spiel gegen City und gegen Belgrad.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. So, wir hauen uns jetzt noch ein bisschen die Schenkelglied um die Ohren und ja, viel Spaß beim Hören und wir hören uns in nächster Zeit wieder.
Bye, bye.
Bis dann, ciao.